Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr überraschenderweise dabei seid, denn eigentlich ist Donnerstag gar nicht Korbjäger-Tag, aber da Samstag Playoff-Tag ist, quatschen wir heute nochmal. Montag war es leider noch nicht möglich, die Kollegen in der NBA haben sich ein bisschen Zeit gelassen mit den letzten Matchups, mit den letzten Entscheidungen. Seit letzter Nacht stehen die Ergebnisse, stehen die ersten Runden und jetzt reden wir drüber. Wir, das sind wie immer der heute etwas unfrisierte
Rob Pelinka,
alias Ole Freaks. Mein Name ist Magic Johnson, alias Max Marbeiter und ich trete hiermit zurück.
Genie weiß Bescheid,
nur Ole nicht. Natürlich trete ich nicht zurück. Es geht erst los.
Mir kommen die Tränen.
Ja, ich merke schon, ihr seht es gerade nicht, aber Ole, so ein bisschen bebende Unterlippe sehe ich da. Ja, wie dem auch sei, wir werden uns heute jede Playoff-Serie einzeln vornehmen. Wir werden es kurz machen, wir werden es wahrscheinlich etwas schmerzvoll machen, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Davor müssen wir natürlich über unseren geliebten Dirk sprechen, der jetzt seine Karriere beendet hat. Alle haben es erwartet irgendwie. Keiner hat es ganz genau gewusst, aber irgendwie hat man es schon gewusst. Jetzt ist es soweit. Vergangene Nacht sein letztes Spiel gehabt. Dazu eben über den Kollegen Magic Johnson, der jetzt nicht mehr Lakers-Präsident ist. Keine Lust mehr, klang es ein bisschen. Und danach geht es um die Playoffs. Wir haben uns da ein kleines Format überlegt. Ole wird Thesen abgeben. Danach werden wir kurz in einer Doppelauszeit diskutieren. Das heißt, heute geht es leider nicht um die Bulls, aber wir haben pro Serie 4 Minuten Zeit. Es sind 8 Serien, müssen wir ja irgendwo eine Schranke setzen und sollten wir für die eine oder andere Serie keine 4 Minuten brauchen, ist die Zeit nicht verloren. Sie geht über zu eventuell interessanteren Serien. Dazu aber später. Vorab natürlich wie immer noch kurz der Hinweis auf unsere Patreon-Seite, über die ihr uns unterstützen könnt. patreon.com/korbjäger-podcast, Korbjäger in dem Fall mit.
AE.
Ganz genau wie jede Woche. Da könnt ihr uns etwas spenden, wenn ihr findet, dass es spendenswert ist, was wir hier tun. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich wie immer an alle, die das schon tun. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber und demnächst wird sich das auch noch mehr für euch lohnen, denn heute ist eine Bonusfolge. Heute die Bonusfolge gibt es zum Start, wie immer, mal reinschauen, mal reinhören, for free. Wir planen aber während der Playoffs auch weitere Bonusfolgen. Das heißt, wenn uns irgendwie, ja, wenn eine Serie auf einmal einen besonderen Verlauf nimmt, wenn irgendwie ein besonderes Spiel war, werden wir uns spontan mal zusammensetzen und diese Folgen gibt es dann exklusiv für unsere Patrons. Stark, ne?
Absolut. Dazu vielleicht noch erwähnenswert, dass die normalen Folgen natürlich weiterhin ganz normal vor der Paywall und nicht hinter der Paywall verschwinden.
So ist es natürlich, weil der Korbjäger-Podcast bleibt for free. Der normale Korbjäger-Podcast natürlich. Daran ist nichts zu rütteln, daran wird auch nie was zu rütteln sein. Und zudem, zu dem Kollegen Nowitzki passt natürlich auch des Kollegen Freaks Buch.
Genau, ich habe es quasi vorausschauend natürlich geschrieben, weil, okay, nicht wirklich, aber als ich die Idee dazu bekam vor ungefähr 1,5 Jahren, war das natürlich schon absehbar, dass irgendwann Dirk Nowitzki mal seine Karriere beendet und deswegen dieses Thema so von wegen einerseits seine Karriere würdigen und andererseits so ein bisschen auch schauen, was so nachkommt, wie das Feld bestellt ist, was er jetzt so hinterlässt. Das war ja so quasi die Idee hinter dem Buch, von daher passt es zeitlich einigermaßen, dass es jetzt vor, ich glaube, einem knappen Monat, 4 Wochen, 3 Wochen, nee, so 4 Wochen Dreh, rausgekommen, ja, ist. Genau. Um das nochmal genauso holprig abzurunden, das Nowitzki-Phänomen könnt ihr überall kaufen, wenn ihr wollt.
Immer gut Bescheid, wenn der Autor Bescheid weiß. Immer gut, wenn der Autor Bescheid weiß. So meine ich, ja.
Das war jetzt ziemlich bescheiden.
Hey, wir sind in Hochform heute, ich merke schon. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Buch. Ich krieg's nämlich nächste Woche tatsächlich. Da bin ich in Deutschland, da bekomme ich das Buch. Ich freue mich darauf zu lesen. Und nachdem du jetzt angefangen hast, können wir jetzt auch über Dirk reden. Letzte Nacht, sein letztes Spiel in San Antonio, natürlich in San Antonio. Wo sonst?
Und ich habe da, wo die meisten Spiele und wo auch das erste Spiel quasi war. Also ich glaube, ja, er hat gegen keinen Gegner in der NBA häufiger gespielt als gegen die Spurs.
Ja,
und auch Hoop Summit war natürlich auch damals.
Stimmt, war auch in San Antonio. Im Alamo Dome damals noch, gell?
Das waren noch Zeiten. Also ja, ich nenne es auch immer noch Alamo Dome, obwohl es natürlich eine andere Halle ist, aber was soll's.
Ja, der Alamo Dome war geil, da musste doch immer das war doch eigentlich, war es nicht eigentlich ein Footballstadion oder irgendwas in die Richtung und sie mussten immer die Hälfte abhängen, weil es zu groß war?
Ich meine, es wäre Football gewesen, aber also der zweite Teil, den kann ich bestätigen. Also es wurde immer über die Hälfte abgehangen quasi.
Ja. Ja, diesmal musste nichts abgehangen werden, diesmal war die Halle voll und naja, schon krass zu sehen, wenn du irgendwie bei deinem Erzrivalen spielst, dein letztes Spiel hast und es ein Tribute-Video für dich gibt und die ganze Halle am Ende steht. Also das, weiß ich nicht, spricht irgendwie auch Bände, würde ich sagen, oder?
Ja, das hatte schon Klasse, muss man schon sagen. Also Ich weiß nur, dass die Knicks-Fans das damals für Reggie Miller auch gemacht haben, den sie ja vorher gehasst haben, wie sonst was. Aber ich weiß nicht, also ich kann mich nicht dran erinnern, ob da jetzt irgendwie so ein cooles Tribute dann irgendwie auch noch gelaufen ist. Und mit relativ großer Sicherheit hat nicht der gegnerische Coach dann am Ende nochmal das Double-Team weggeschickt und, und ist komplett ausgerastet, damit Dirk dann nochmal seinen letzten Wurf treffen kann. Also das war schon echt wieder definitiv sehr cool, wie sich die Spurs verhalten haben.
Ja, sind irgendwie für mich so zwei der besondersten Akteure so der letzten, also wenn die Spurs jetzt als Akteur sieht, der letzten 20 Jahre in der NBA auf jeden Fall. Die Spurs als Organisation und Franchise, die ihren ganz eigenen Weg gehen und Dirk halt, der irgendwie, ja, wie gesagt, für mich irgendwie schon so der besonderste Sportler ist, den ich so gesehen habe, so vom Gesamtpaket her. Also irgendwie ganz oben zu sein und zu den Besten zu gehören und auch diesen Ehrgeiz zu entwickeln, über den wir letzte Woche auch, nicht letzte Woche, am Montag gesprochen haben, in Bezug auf Dwayne Wade. Und dabei aber halt einfach so ein eher normaler Kerl zu bleiben quasi, der ja irgendwie quasi überall beliebt ist und halt einfach zu allen gleichermaßen freundlich ist und da irgendwie so eine Natürlichkeit irgendwie hat und keine Show um sich rum hat. Also da finde ich, das war irgendwie ein schönes Zusammenkommen heute Nacht nochmal.
Ja, irgendwie das Schöne, was man ja auch, finde ich, gerade sich bei den Spurs und Dirk denken kann, wenn halt die Ping-Pong-Bälle mal ein bisschen anders gefallen wären. Er und Popovic hätten natürlich auch traumhaft zusammengepasst. Ne? Also okay, das hat Dirk ja jetzt auch nach dem Spiel gesagt, dass Popovic für ihn der größte Coach aller Zeiten ist. Und man kann sich das irgendwie schon auch vorstellen, dass, also weil er halt einfach auch von der Persönlichkeit her sicherlich ein bisschen ähnlich ist wie Tim Duncan, auch natürlich ein anderer Spielertyp und auch nach außen ein anderer, aber bei allem, was man über Duncan so als Teammate hört, ist das ja im Prinzip das, was man über Dirk auch immer wieder sagt, dass es halt so einer von vielen ist, einer, der irgendwie alles auf seine Schultern nimmt und gleichzeitig irgendwie sich aber nicht über irgendwen anders stellt. Und also so diese Kombination, die hätte irgendwie auch gepasst. Ich bin ganz froh, dass es nicht so gelaufen ist, sondern dass es halt diese Rivalität auch gab, weil die halt die NBA über viele Jahre auch bereichert hat, absolut. Ja, irgendwie so ein What-If, also wenn es diese Kombination Popovic und Nowitzki gegeben hätte, hätte ich auch sehr interessant gefunden.
Ja, definitiv. Also Popovic hätte auf jeden Fall was mit Nowitzki anzufangen gewusst. Also da wäre schon was
rausgekommen. Wahrscheinlich hätte er nie Dreier werfen dürfen, weil Pop den Dreier nicht mag.
Ja, stimmt. Wobei zwischenzeitlich mochte ihn ja. Er hat ihn zumindest werfen lassen.
Ja.
Nur momentan mag er ihn nicht mehr so. Oder lässt ihn nicht mehr so werfen.
Ich glaube, wenn Nowitzki damals bei einem anderen Team gelandet wäre und bei einem Coach, der halt nicht Don Nelson wäre, dann wär ihm der Spielstil schon relativ schnell etwas anders aufgedrückt worden, als es da dann passiert ist. Also und das war schon für den Start in der NBA ziemlich perfekt, dass es halt einerseits kein gutes Team war und andererseits eins, wo halt irgendwie mit Don Nelson irgendwie so der verrückte Professor, dem Defense sowieso scheißegal war und dem Konventionen noch viel mehr scheißegal waren, als Saas, der gesagt hat, boah, der Junge kann ja werfen. Lass ich den mal werfen. So.
Ja, das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, was Don Nelson eigentlich generell für so ein Offensive Mind war in der NBA. Also wie er da irgendwie in den 90ern die NBA irgendwie geprägt hat und da irgendwie auch schon viele Dinge ausprobiert hat, die später halt irgendwie kamen und dann irgendwie so ein bisschen seiner Zeit voraus war.
Ja, ein total legendärer Typ. Also das ist auch ein Grund, warum ich in dem Buch relativ viel über den geschrieben habe, weil ich den einfach irgendwie eine faszinierende Gestalt finde. Und das fand ich auch bei der Zeremonie in Dallas ziemlich witzig, wo Carlisle dann meinte, dass er beim ersten Tuten abgenommen hat, was ihn gewundert hat, weil er wahrscheinlich irgendwie gerade zwischen Zügen war. Don Nelson wohnt ja mittlerweile schon lange auf Hawaii und baut da Marihuana an. Also warum nicht? War deswegen auch nicht da, weil er wahrscheinlich nicht reisen durfte oder so, aber legendärer Typ.
Auf jeden Fall. Hat auch ein ziemlich geiles Outfit mittlerweile, weiß ich, bei seiner Hall of Fame.
Bei Steve Nash.
Aber bei Steve Nash, genau. Ja. Auch so ein bisschen Miami Vice gekreuzt mit einem Godfather, irgendwie war es, glaube ich, so ein bisschen.
Ja. Also im Prinzip wie Pat Riley, nur ein bisschen abgefuckt, sagen wir.
Ja. So kann man es auch sagen. Den Hawaiian Swag mit reingebracht wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, was ich übrigens, ich muss ein kleines Geständnis ablegen, also als Dirk am Anfang bei den Mavs gespielt hat, mein Lieblingsteam war sowieso ganz anders, aber mein Lieblingsspieler im Mavs war damals Michael Finlay tatsächlich.
Ja, mochte ich auch.
Ich war großer, also ich fand Michael Finlay deutlich cooler als Dirk am Anfang. Ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen mittlerweile und ich weiß auch nicht, wie jetzt die Reaktionen ausfallen werden, aber irgendwann habe ich mich gefangen, also es ging dann schon.
Ja, ich habe es gestern war das, glaube ich, bei Twitter Eddie Sefko, der ja seit 4 Jahrhunderten Beatwriter ist bei den Mavs, hat irgendwie auch geschrieben, dass, also hat das nochmal veröffentlicht, dass er vor 21 Jahren, als die Mavs halt Dirk gedraftet haben, ihnen dafür eine Note 6 gegeben hat.
Das habe ich auch gesehen.
War ja auch ziemlich lustig. Also das ist ja irgendwie jetzt auch was halt die letzten Tage dann immer mal wieder durchkommt, so bei den ganzen Erinnerungen und Tribute-Pieces und den ganzen coolen Artikeln, die man zu Dirk lesen kann. Auch diese Oral History von James Herbert bei CBS Sports war der absolute Hammer. Wie man da halt immer mal wieder lesen kann, ja, wie falsch letztendlich viele Leute gelegen haben und wie, weil das halt einfach nochmal verdeutlicht, wie krass einfach diese komplette Entwicklung ist. Also das, man vergisst das ja immer so leicht, aber das war halt damals eine komplett andere NBA-Landschaft, als er da ankam. So, da gab es halt an Euros so Leute wie Toni Kukoc, die aber vorher halt schon in Europa wirklich dominiert hatten. So, Nowitzki kam aus der zweiten Liga, war Lottery-Pick und ja, wie Donnie Nelson das immer ausdrückt, kam wie ein Schluck Wasser in die Liga und wurde rumgeschubst wie eine Stoffpuppe. Und so, wie heftig diese ganze Entwicklung halt einfach ist, das wird einem dann immer mal wieder verdeutlicht. Also, dass das halt, das wird so auch nicht nochmal passieren, dass jemand dann unter den Umständen hinkommt, seine Probleme hat, dann gefördert wird und keine Ahnung, dann 21 Jahre bei einem Team bleibt, das sowieso nicht. Also,
nee,
geht's das sehe ich nicht so bald, dass das irgendjemand nachmacht.
Ja, mittlerweile sind 3 Jahre schon viel eigentlich, gefühlt. Ja. Also er war halt einfach kein sure thing. Da braucht es schon natürlich eine perfekte Umgebung und eine Umgebung, die einem vertraut hat, die auch gesagt hat, mach, und wenn es halt nicht läuft, wie du sagst, wenn, dann mach trotzdem weiter. Und wir glauben dran und wir glauben halt auch dran, dass du halt was verändern kannst in der ganzen Liga. Ja, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass das Innovationsdenken heute vielleicht größer ist, als es damals war. Dass man heute vielleicht offener wäre für solche Typen. Ist natürlich die Frage, was so ein Typ sein kann mittlerweile. Also es ist halt gut, man hat es damals bei Dirk auch nicht gedacht, aber
ja. Nee, aber definitiv, also wenn jetzt so ein Talent wie er zur Wahl stehen würde, glaube ich nicht, dass der irgendwie, also schon gar nicht, nachdem es dann irgendwie so eine Leistung beim Hoop Summit gab, wo er damals also beide Rekorde gebrochen hat, ja. 33 Punkte, 14 Rebounds. Heute würde der nicht tiefer als 3 fallen, schätze ich mal. Aber,
ja, genau, so hast du es gemeint, so rum, das quasi das.
Naja, also ich meine, die ganze Kombination. Es ist dann halt auch eine Frage so, da musste ich in dem Spiel, weil es halt ausgerechnet die Suns dann waren, so ein bisschen dran denken, nicht, dass jetzt Dragan Bender in irgendeiner Form das gleiche Talent wäre, nur der wurde sehr hoch gedraftet, ist aber bei einem Team gelandet, was keinen Plan hat und auch nicht so richtig nicht so richtig weiß, wie man dann so junge Spieler fördert. Stattdessen, die haben halt innerhalb der gleichen Top 10 eigentlich zwei rohe Talente für die gleiche Position gedraftet, die dann dadurch, also mit ihm und Marques Christie, damit dann sofort in so einem Konkurrenzkampf standen, der sie eigentlich beide nicht unbedingt, also bei dem sie nicht wirklich eine Anleitung hatten. Und das ist halt, die Mavs haben halt damals gedacht, und also wie gesagt, ich will jetzt nicht das Talent irgendwie auf eine Ebene stellen, sondern die haben halt gesagt, so, Dirk ist unser Junge, das versuchen wir jetzt einfach mal. Und wir versuchen ihm dafür irgendwie alles zu ermöglichen, was er braucht. Und wenn das klappt, dann ist das geil. Und wenn nicht, dann sind wir bald alle gefeuert. Und es hat sich dann ausgezahlt.
Es hat sich ausgezahlt. Auch weil Mark Cuban kam, der da auch nochmal gesagt hat, läuft, macht. Ja. Und wie gesagt, also es musste, also trotz dieses großen Talents musste viel passieren, dass es so laufen konnte, wie es lief. Also das ist, da merkst du schon irgendwie so, also finde ich immer ganz interessant, also mal unabhängig vom Basketball jetzt, also was dann, obwohl er jemand ist, der was Besonderes kann, quasi, muss trotzdem viel stimmen, dass das dann irgendwie auch zur Geltung kommt. Also das finde ich ganz interessant. Du hast ja dein Lieblingsmoment, habt ihr bei Spox schon, oder habt ihr alle schon irgendwie kundgetan? Bei dir waren es die 2 Elfer Finals, die du mit deinen Jungs geschaut hast, ne?
Es waren die kompletten Playoffs irgendwie. Oh, die Playoffs. Also weil sich das halt so Schneeball-Effekt-mäßig einfach, immer saß da eine Person mehr irgendwie dann nachts im Wohnzimmer irgendwie so diesen Effekt fand ich ja halt total abgefahren, weil ich das mit also von vorher und auch von nachher eigentlich in erster Linie schon so kenne, dass man sich die meisten NBA-Spiele, wenn man sie live guckt, eher alleine reinzieht, weil halt der Otto-Normal-Mensch nicht gewillt oder dazu in der Lage ist, mitten in der Nacht aufzustehen, um sich Basketball anzugucken, was ich absolut nicht verstehen kann, aber was halt einfach so ist.
Aber egal wie viel Überzeugungsarbeit man versucht zu leisten, es ist immer schwierig. Nur da, aber stimmt, bei mir war es ähnlich. Ich weiß noch, Spiel 2 war es damals, glaube ich, haben bei mir in der WG auch alle gepennt. Ich habe so halt den Laptop, ich lag im Bett, meine Freundin hat neben mir geschlafen und ich habe so auf Kopfhörer, habe ich es mir angeguckt und dann so leise gejubelt, damit sie nicht aufwacht. Quasi, es ist dann so richtig, also ich wollte auch schon kurz ausmachen, weil sie waren ja ewig weit hinten. Und dann also eigentlich, ich habe nur Fäuste geballt und Spiel 6 war dann, saßen wir dann im Innenhof bei uns, wir hatten so einen Innenhof bei uns in der WG und mit 15 Jungs ungefähr.
Ja, das natürlich war ziemlich geil.
Haben es beim Sonnenaufgang so dann...
ein privates Public Viewing draus macht.
Ja, genau. Also auf dem Laptop zwar, aber immerhin, wir waren draußen, es war ziemlich warm damals. Ja, und es war ja der gleiche Schneeball-Effekt im Endeffekt, wie immer ja Leute dann Bock hatten und dann irgendwie... ja, deshalb habe ich auch vor dreieinhalb Jahren habe ich eine Weltreise gemacht und da hatte ich irgendwann die Idee oder kam es mir irgendwann... Dass ich meine, das war ja alles schön, ne? Also wir waren dann in Australien und so, das ist ja sowieso wunderschön, wie du ja auch weißt. Und wir waren auf Vulkanen und wir haben keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen schöner wäre es doch, wenn wir jetzt noch einen Flamingo-Shot hätte. Also, weißt du? Dirks Wurf, ein Bein, so ein bisschen nach hinten kippend. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich fotografiere überall, wo wir jetzt sind, wo es mir gefällt, mache ich jetzt ein Bild, wie ich versuche. Starke Betonung auf Versuche, diesen Wurf nachzustellen, weil als ich mir die Bilder danach angeschaut habe, musste ich teilweise etwas schlucken. der Kollege aus Würzburg kann das dann doch besser als ich, deutlich. Ja, die Haltungsnoten waren mies, aber jetzt habe ich ziemlich viele Bilder irgendwie gesammelt und ich habe es einfach nur so gemacht und die liegen jetzt bei mir auf der Festplatte rum. Und ja, damals habe ich es Dirkin Around the World genannt, also egal wo wir halt waren, habe ich das halt immer gemacht und ja, habe das immer mal wieder weitergeführt, also wenn wir im Urlaub waren oder jetzt auch hier. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe jetzt diese ganzen Bilder, jetzt könnte man es ja eigentlich veröffentlichen, oder? Oder könnte man einfach so als kleines,
absolut,
als kleine Hommage. Und das werde ich jetzt so langsam, so Schritt für Schritt, jeden Tag habe ich mir gedacht, heute Abend werde ich mal veröffentlichen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch machen. Ihr könnt auch einfach euch irgendwo ablichten mit dem Flamingo-Shot. Vielleicht sieht es bei euch besser aus als bei mir, wahrscheinlich sogar.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar. Du kennst ja meinen Flamingo-Shot. Also auch auf dem Court habe ich dich ja zu Weißglut getrieben damit. Schon diverse Mal. Ihr könnt jetzt Oles Gesicht gerade nicht sehen.
Was der große Unterschied zu Dirks Flamingo-Shot ist unter anderem, dass man ihn blocken kann. Aber es ist
ja,
halt
das stimmt,
ein aber Unterschied, ich bin halt, wenn der ihn wirft, nicht 2,13 Meter groß ist.
Ja, genau. Sondern nur
2,11 Meter.
Genau. Das ja. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das machen. Ihr könnt dann können mal schauen heute Abend. Ich werde heute Abend, glaube ich, auf Twitter und auf Instagram was raus. Und vielleicht machen wir es auch über einen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, macht einfach mit. Und nochmal so ein kleiner persönlicher Dank an Dirk sozusagen. Und auch eine Gratulation, finde ich. Weil ich finde, also ja, diese Karriere verdient ja auch Glück. Also ordentlich Glückwünsche eigentlich.
Definitiv.
Machst du auch mit, Ole?
Ja, also ich werde versuchen, mir dabei nicht alles zu brechen. Aber
ja.
Also wenn es ein Bein ist, das kann ich schon opfern.
Ja, du kannst, ja, eben. Oder du lehnst dich halt irgendwie so an eine Häuserwand und streckst halt einmal so weg. Das geht ja theoretisch auch noch.
Ja,
so an die Elbphilharmonie oder so.
Das ist gar nicht so schlecht.
Ja. Gut.
Ich guck mal, was ich machen lässt.
Genau. Wir freuen uns, dass wir Dirk hatten, würde ich sagen, als Basketballfans. Ich glaube, gerade als deutsche Basketballfans war es schon sehr, sehr geil, irgendwie so einen Spieler zu haben, der irgendwie so aus der Masse herausstach, also sowohl sportlich als auch irgendwie persönlich. Und war schön zu sehen, einfach, dass er auch so einen komplett runden Abschied hatte, fand ich.
Ja, ich fand auch, also die Zeremonie, die sich die Mavs da überlegt haben, fand ich echt cool. Also auch wenn sie da dann so aufgefahren sind. Ich war extrem überrascht, Sean Kemp zu sehen, muss ich gestehen. Weil das Letzte, was ich von ihm mal irgendwie so nachrichtentechnisch gehört hatte, war halt, dass es ihm jetzt nicht unbedingt gut ging. Aber also halt einfach sehr cool, dass sie da dann...
Bitte? Hattest du wirklich?
Ja, hatte ich.
Ich hatte nämlich, also ich habe das auch schon ein paar Jahre her wieder, habe ich mal so eine Legenden-Story über ihn geschrieben gehabt. Und da war es so, okay, ist jetzt... Ihm geht's ganz gut, jetzt ist ein Restaurant in Seattle und er hat quasi mit den Dämonen der Vergangenheit abgeschlossen. Das war so ein bisschen das, was, also das war 2014 oder so der Artikel. Das weiß ich nicht mehr, oder 2013.
Boah, ich meine, ich hätte danach nochmal, aber wie gesagt, ich hatte es einfach nicht so auf dem Schirm. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er da auftaucht, aber ich fand es sehr cool. Ich fand auch, also die kurzen Reden, die sie da gehalten haben, überwiegend ganz lustig. Also vor allem natürlich Barclay, der sowas halt einfach kann. Und Larry Bird mit seinem, ich war 15, als er in die Liga kam, jetzt bin ich 62, also Klassiker. Das war irgendwie einfach ein schöner, runder Abschied. Ich fand es auch ganz cool, dass Dirk das dann am Ende auch doch so ein bisschen mitgemacht hat und gesagt hat, okay, dann mache ich jetzt halt doch nochmal ein bisschen den Kobe und werf halt, bis ich müde werde. Und dann ist er ziemlich schnell müde geworden.
Ja, aber er hat die 30 geknackt.
Im ersten Viertel hast du es ja echt gemerkt, wie platt er da war nach den ersten 3 Minuten und dann erstmal eine Pause brauchte, aber es war cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass er hat sich ja vorher Er wollte das ja eigentlich alles nicht so richtig, aber ich glaube, also ich hatte den Eindruck, dass er es dann schon auch ein bisschen genießen konnte, wie sie das gemacht haben. Also, dass es ihm jetzt nicht nur peinlich war. Es gab so Momente, also gerade auch bei den Reden dann danach, wo ich dachte, okay, jetzt versinkt er gleich im Boden, dribbelt auch immer noch so ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten und versucht irgendwie sich so zu verstecken, was natürlich schwierig ist, aber überwiegend hatte ich schon den Eindruck, dass ihm das auch Spaß gemacht hat.
Allein schon, als er in die Halle lief und da irgendwie das ganze, die ganzen Mass-Mitarbeiter standen und er da irgendwie so durchgelaufen ist und dann auch da auf dem Feld. Also ich fand irgendwie, es war jetzt kein, also natürlich war es irgendwie eine gewisse Show und so ein bisschen so ein, ja, ihm, haben ihm nochmal eine Bühne bereitet, aber es war jetzt nicht übertrieben und das fand ich halt irgendwie ganz gut gepasst. Und also auch so zu ihm, auch, dass er da seine kurze Rede halten konnte und ja, nee, fand ich echt gut. Wäre jetzt natürlich cool gewesen, wenn ihm und Dwayne Wade diese Abend gehört hätte, ne?
Ja, kann man so sagen. Und man hätte den. Aber vielleicht hat er es ja gemacht. Also vielleicht hat Magic das ja letztendlich deswegen gemacht, weil Wade und Dirk ja jetzt gestern Nacht auch nochmal gespielt haben.
Ach so. Du meinst, dass er.
Zwar nicht mehr zu Hause, aber Wayne.
Ja, vielleicht eben. Vielleicht hat er einfach gesagt, okay, er will nicht das letzte Spiel klauen, er nimmt das vorletzte. Das kann natürlich
Ja,
sein.
vielleicht wollte er es rechtzeitig machen, damit er ihn heute bei Twitter gratulieren kann.
Das ist gut möglich.
Ist es die beste Begründung ever, um seinen Job zu kündigen?
Sollte auf jeden Fall in den Top 10 sein, würde ich sagen. Also, die meisten haben es mitbekommen. Magic Johnson ist nicht mehr President of Basketball Operations bei den Lakers, weil er nicht er selbst sein konnte, hat er gesagt, oder? Weil er kann nicht einfach Spielern gratulieren, sondern er hat Westbrook genannt, der seinen 20-20-20 Triple-Double gemacht hatte und er hat, weil alles gleich Tampering wäre, also weil sich ja Teamoffizielle nicht zu Spielern anderer Teams äußern dürfen. Und ja, er wollte wieder so ein bisschen Elder Statesman sein, hat er gesagt, ne? Und er hat einfach
Ja.
keinen, hatte vorher mehr Spaß, als er es jetzt gehabt hat als Lakers Präsident.
Was
Hat.
ich übrigens wirklich einen legitimen Grund finde. Ich
Finde ich
glaube
auch,
auch
ich
nicht,
meine.
dass man, wenn man irgendwie so einen, wie er es ist, ein Milliardär oder kurz davor ist, Milliardär zu sein, der irgendwie ansonsten, den eigentlich jeder mag, also von dem jeder eine hohe Meinung hat, außer Donald Sterling, von dem wiederum niemand eine hohe Meinung hat,
Eben.
der halt eine absolute Ikone ist und der eigentlich wirklich bessere Sachen in seinem Leben hat als so einen letztendlich ja schon stressigen Job, der mit viel Negativität verbunden ist. Finde ich legitim dazu sagen, so sorry, aber das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann einfach ein bisschen grinsen und die Leute kommen dann schon und das wird dann geil und dann kann ich mich am Ende abfeiern und gut ist. Hat er sich vielleicht einfach anders vorgestellt und ich finde es okay, dann zu sagen, nö, mache ich nicht. Es ist halt hochgradig unprofessionell, das dann hinterm Rücken von der Chefin zu machen und vollkommen aus dem Nichts, gerade wenn man irgendwie sich am Tag vorher oder 2 Tage vorher noch die Erlaubnis abholt, den Coach zu feuern, das dann auch noch zu sagen, damit auch bloß niemand denkt, Luke Walton hätte irgendwie ein vernünftiges Standing innerhalb dieser
Ja.
Organisation. Ja, die Sachen sind etwas schwierig. Aber wie gesagt, dass er den Hut genommen hat, kann ich am Ende sogar verstehen.
Nee, das kann ich auch komplett verstehen. Also, wie gesagt, das ist auch total okay, wenn man merkt, irgendwie ein Job gefällt einem nicht. Also, das kennt man ja selber vielleicht aus seinem Alltag auch, also oder aus seinem Leben. Es gibt ja immer einen Moment, du hast einen Job angefangen, denkst, alles ist gut und irgendwann denkst du ja, oh, doch nicht. Und dann kannst du ja auch kündigen. Aber ja, die Art und Weise ist ja wirklich ein bisschen komisch. Auch so dieses. Ja gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen so der amerikanische Einschlag, sondern dieses theatralische, so ja, Jeannie Buss wäre wie Familie für ihn und es wäre für ihn zu hart, ihr es unter 4 Augen zu sagen. Ich habe mir dann halt gedacht,
Das ist
okay,
halt natürlich einfach ausgemachter Schwachsinn, aber
ja, weil
das ist.
wenn du jemandem so nahe stehst, dann wäre es für mich zu hart, es nicht unter 4 Augen zu tun, sondern in der Öffentlichkeit. Irgendwie. Also wäre meine Meinung, aber ja, auch dieses ganze Außenrum, wie du sagst, also zu sagen, ich habe mir die Erlaubnis geholt, den Coach zu feuern, ist schon stark. Also. Er wollte, ich glaube, er will auf jeden Fall sicher gehen, dass Luke Walton nächste Saison nicht mehr bei den Lakers ist.
Ja, und ich meine, der, also
Sein Legacy sozusagen.
Pelinka glaube ich auch.
Meinst du
Also.
auch?
Ja. Er wurde ja gefragt, ob das der richtige GM für die Lakers ist. Und er meinte dann irgendwie, das könnte er nicht entscheiden, so dass er die Zusammenarbeit okay fand, dass er da nichts zu beanstanden hätte. Und hat dann aber irgendwie im nächsten Satz davon gesagt, dass er so das Backstabbing in diesem Business nicht so gut fände. Und
Okay.
das hatte schon, also und auch in den Tagen danach, also gestern und heute, kamen jetzt auch schon mehrere Berichte, in denen Pelinka eigentlich letztendlich auch absolut vor den Bus geworfen wurde und ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Job noch la wahnsinnig lange hat. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, letztendlich, je mehr ich drüber nachdenke, also ich habe ja gestern auch schon ein bisschen was dazu geschrieben und das da auch angedeutet und je mehr ich drüber nachdenke, an sich hat Magic den Lakers einen riesen Gefallen getan, wenn sie quasi die richtigen Schlüsse daraus ziehen und daraus lernen und nicht wie letztes Mal sagen, okay, mit wem bin ich befreundet, wer ist eine Lakers-Legende, gut, der macht's, sondern Interviews führen, irgendwie den Markt sondieren, wer ist irgendwie da und vor allem nicht nur den Markt sondieren, sondern halt auch die besten Leute im Business, ob die jetzt dann Masai Ujiri sind oder R.C. Buford oder wie auch immer, Daryl Morey, halt einfach mal ködern. So einfach mal sagen, hier so und so viel Geld kannst du haben, das hier ist der Lakers-Job, das ist nach wie vor in der NBA der Job, den die meisten Leute haben wollen, weil das halt einfach die fetteste Franchise ist und also wenn du da demjenigen kommunizierst, okay, du kriegst dann hier auch eine gewisse Entscheidungsgewalt, du baust dein Team auf, man kann das dann schon, glaube ich, sinnvoll füllen, wenn man nicht auf Interviews verzichtet und irgendwie direkt mal sagt, oh, das ist eine Lakers-Legende. Der hat noch nie im Front Office gearbeitet, aber der war früher richtig gut. Der wird schon wissen, was er zu tun hat. Und also so lief es halt bei Magic. Und auch Pelinka ist ja letztendlich wegen Vetternwirtschaft da drin, weil er halt Kobis Agent war. Und also nicht, dass Kobe gesagt hätte, mach das mal, aber ich glaube nicht, dass er diesen Job bekommen hätte, wenn es nicht früher Kobis Agent gewesen wäre.
Wobei man natürlich sagen muss, damals, also klar, es gab schon so Stimmen, die auch gesagt, oder jeder hat sich gedacht, okay, Magic noch nie im Front Office gearbeitet, Pelinka auch noch nicht wirklich war Agent, aber viele haben sich gedacht, okay, Pelinka ist wunderbar vernetzt in der Liga, kennt das Geschäft komplett, ist eine gute Wahl. Viele haben auch gedacht, Magic, erfolgreicher Geschäftsmann, kennt den Basketball. Klar, er war die letzten Jahre nicht so nah dran, wie er hätte sein müssen, aber es trotzdem, also diese, als es losging, waren die Probleme noch nicht so, oder hat man mehr Vertrauen in die ganze Geschichte gehabt, als natürlich jetzt im Nachhinein. Also im Nachhinein ist es komplett schief gegangen, wobei man es natürlich, hast du ja auch geschrieben, nicht komplett an Magic festmachen kann. Also es ist jetzt halt irgendwie, er ist halt...
Nee, kann man auch nicht. Also man kann auch nicht vergessen, dass die 4 Jahre davor bei den Lakers auch schon absolut verheerend und beschissen waren unter einem anderen Front Office. Also das darf man alles nicht unter den Tisch kehren. Worum es mir auch eher geht, ist gar nicht mal unbedingt, dass es diese beiden Personen geworden sind, sondern dass man davor keinen Bewerbungsprozess hatte, sondern einfach, also man hat nicht geguckt, welche Kandidaten gibt's eigentlich und sich mal ein bisschen unterhalten und gefragt, wie sieht denn deine Vision, wie sieht dein Plan aus, sondern halt, ja, mit Magic hat man sich mal unterhalten und dann hat Jeannie Buss sich mit Kobe unterhalten und dann irgendwie ist er auf Pelinka gekommen und ich dachte, also gerade bei Pelinka dachte ich damals auch, dass das wahrscheinlich eine ganz gute Wahl ist. Was jetzt halt so ein bisschen mehr durchkommt, ist, dass der anscheinend auch intern, also einerseits intern und extern in der Liga so ein bisschen den Ruf als Lügner hat. Also halt einfach falsche Ding? Versprechungen macht teilweise.
Mit Larry Nance war das doch, oder?
Mit Larry Nance zum Beispiel.
Was war's
Kuzma kurz? Jetzt ja auch wieder, der dann trotzdem in allen Trade-Gerüchten irgendwie die ganze Zeit auftauchte. Aber nicht nur, sondern anscheinend Teams, die früher mit ihm halt als Agenten zu tun hatten, nicht unbedingt jetzt mit ihm als Front-Office-Menschen verhandeln wollen. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber man liest es so ein bisschen. Also es gab ja in den letzten Tagen jetzt einige recht kritische Sachen irgendwie aus den LA Times oder auch bei The Athletic von Bill Oram und das wirft alles jetzt kein wahnsinnig gutes Licht ab. Und also was ich halt eigentlich meine, ist so, die Chance für die Lakers wäre halt einfach, das diesmal komplett besser zu machen und einen gewissenhaften Prozess zu schauen, okay, wer ist denn jetzt qualifiziert, wer kann uns wirklich weiterhelfen, wer hat auch einen Plan, vielleicht nicht, wer hat eine Lakers-Vergangenheit und dann schauen, was man irgendwie da rausholen kann. Weil es ist ja nicht so, als wäre das jetzt die schlechteste Situation in der Liga, sondern es ist nach wie vor ein Job, um den sich, glaube ich, die Leute halt absolut reißen, auch viele von denen, die aktuell einen Job haben.
Ich denke auch, also ich habe mir auch überlegt, also klar, am Anfang denkst du, gut, jetzt haben sie es, jetzt reißen, müssen sie alles wieder einreißen, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, auch eine Chance, also sich irgendwie neu aufzustellen und sich eine Strategie zurechtzulegen, wie du sagst. Ich bin ein bisschen gespannt, was halt, wenn sie sich eine Strategie zurechtlegen, müssen sie ja so ein bisschen wahrscheinlich zweigleisig fahren. Also einerseits natürlich irgendwie die Entwicklung der Franchise, irgendwie einen langfristigen Plan entwickeln, andererseits LeBron hat natürlich nicht ewig Zeit, das ist die Frage, zum Beispiel, wenn es jetzt ums Coaching geht, also nehmen wir mal an, Luke Walton tatsächlich bleibt jetzt nicht, vielleicht bleibt er auch am Ende, wer weiß, aber wenn sie nach einem neuen Coach suchen, also ich meine, die Leute, die momentan oder die in letzter Zeit so durch die Gazetten geisterten, so in den Gerüchten auftauchten, was war's? Jason Kidd war, wen gab's noch?
Tyronn Lue. Ich habe immer Mark Jackson reingeworfen.
Stimmt, du hast immer Mark Jackson reingeworfen. Ich weiß ja nicht, ob das der Typ Coach ist, den LeBron jetzt gern hätte. Und ob LeBron jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit einem Kenny Atkinson ein Problem hätte, der vielleicht langfristig, also mit einem Typ Kenny Atkinson ein Problem hätte, der jetzt langfristig vielleicht besser wäre, der aber erstmal sein System implementieren würde und vielleicht auch ja eine andere Idee hätte als LeBron. Das weiß ich ja nicht. Also kannst du verstehen, kannst du nachvollziehen, was ich meine, so an der Schwierigkeit?
Absolut.
Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Ich meine, vielleicht sagt aber auch LeBron, okay, ich bin dabei. Wenn wir eine Idee haben, dann kann ich auch von dieser Idee profitieren und ich bringe mich damit ein und dann bringen wir das ganze Ding komplett ans Laufen und auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich es bisher vielleicht auch in meiner Karriere gemacht habe.
Der quengelnde alte Van Gundy soll es machen.
Jeff oder Stan?
Jeff. Stan finde ich super, wenn er einfach nur bei der Levitard-Show ist und sich über sich selbst lustig macht. In der Rolle gefällt er mir wesentlich besser, aber Jeff Van Gundy wirkt mir mittlerweile etwas überspielt als Kommentator, weil er einfach nicht mehr über Spiele redet, sondern eigentlich ist das so, die machen während ihren Spielen häufig so ein bisschen das, was wir halt machen, also über alles Mögliche reden, aber nicht über das Spiel. Von daher, das fände ich ganz lustig, nee, aber das sind auf jeden Fall große und wichtige Fragen, die sie jetzt relativ abrupt irgendwie klären müssen. Ja. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt werden sie nicht unbedingt darunter leiden, dass Magic gesagt hat, für ihn ist der Job nichts, weil ich glaube, das kann man tatsächlich relativ einfach verifizieren, der Job war wirklich nichts für ihn. Also er war dafür einfach nicht gemacht und so das Verhalten, was er dann so an den Tag gelegt hat, gerade dieses nach draußen relativ protzige, so ich bin Magic und wir sind die Lakers, was wir ja hier irgendwie auch im Podcast relativ häufig kritisiert haben, das funktioniert halt so als Teamoffizieller nicht und damit stößt du dann auch natürlich anderen Teams, die potenziell irgendwelche Trades mit dir machen sollen, da stößt du natürlich eher sauer auf mit sowas. Und von daher, jemand, der da ein bisschen subtiler vorgeht, vielleicht eine Möglichkeit. Dieser Jerry West, der Beste von allen, ist im Sommer übrigens Free Agent als Berater quasi.
Okay.
Also sein Vertrag bei den Clippers läuft aus. Wobei ich glaube, dass er da eher verlängert und versucht, Kawhi zu kriegen, aber wer weiß.
Gut möglich.
Shoot for the Stars und so.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, ich glaube, die Lakers müssen halt erstmal diese Entscheidung oben treffen, bevor sie sich dann auf den Coach festlegen. Also, weil es macht ja, klar, ja auch keinen Sinn. Luke Walton wurde ja jetzt auch vom Regime vor Magic und Pelinka halt schon geholt.
Genau.
Und waren also anscheinend nie der Wunschtrainer von den beiden und hat das auch so ein bisschen zu spüren bekommen. Und dann, also das ist halt keine Basis, auf der man dann irgendwie aufbauen kann.
Ich verstehe auch immer nicht, ja, ich würde es jetzt nicht zu weit führen, aber dass man sich dann, ja, ich meine, also entweder der Coach muss dann halt gehen oder ich arrangiere mich damit, aber dass man dann irgendwie so die ganze Zeit so einen Nebenkriegsschauplatz am Köcheln hält über 2 Jahre, also es kann ja irgendwie nichts werden. Also entweder ich rauf mich zusammen oder halt nicht und als, finde ich jetzt als Front Office-Mann muss ich eine klare Entscheidung treffen, entweder für oder gegen den Coach, aber so dieses Mittelding, das die so gemacht haben, ja, ergibt für mich keinen Sinn. Weil du dann halt permanent Angriffsfläche bietest, auch für den Coach. Und auch weil der Coach in seiner Entscheidungsgewalt 0,0 gefestigt ist. Aber wie gesagt, ja, du hast recht. Also deswegen wäre es natürlich, oder sollten sie auf jeden Fall erstmal die Front-Office-Entscheidung treffen und dann mal sehen, wer dann frei ist als Coach und in welche Richtung sie halt gehen wollen. Aber ich bin gespannt. Also ich finde, es ist halt, wie man sagt es ja so oft, also wenn man so ein Gigant in Anführungszeichen sich mal so eine Strategie zurechtlegen würde, wie halt jetzt kleinere Teams in Anführungszeichen, also wie zum Beispiel den Nets oder sowas oder auch die Hawks, die halt einfach, die sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg. Aber da ist halt die Frage, wie du es halt eben mit LeBron machst. Schauen wir mal. Und wie gesagt, ich meine, es steht ja auch das ein oder andere Trade-Gespräch wahrscheinlich nochmal an.
Ja.
Das heißt, sie haben jetzt ewig Zeit, haben sie halt nicht.
Aber das ergibt für mich keinen Sinn, was du gesagt hast. Das ist schon mal richtig. Und das ist fürs Erste das Schlusswort für die Lakers, weil die müssen jetzt mal klären, wie sie die Position weiter besetzen. Wir müssen es erstmal nicht.
Genau.
Wir können jetzt
anfangen. Ich meine, sie können uns gerne anrufen, wenn sie wollen. Vielleicht haben wir...
Ja gut, also ab einer gewissen Summe bin ich eventuell schon verfügbar.
Aber, ja, aber nur, ich möchte nur als Berater bei der Front Office suche. Nicht, dass ich da irgendeine
Ahnung habe. Ich hätte gerne den Job von Steve Nash bei den Warriors, der irgendwie so einmal im Monat da ist, irgendwie so ein bisschen wirft und dann und dafür halt ein Gehalt bekommt. Das finde ich schon gut. Mhm. Also, das könnte ich mir vorstellen.
Klingt auch eine gute
Work-Life-Balance. Wenn die Lakers sich sowas vorstellen können, dann sollen sie sich melden. Ja. Aber in der Zwischenzeit, lass mal mit den Playoffs anfangen.
Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Osten an. Und wie gesagt, Ole wird seine These zur Serie abgeben. Danach quatschen wir kurz. drüber diskutieren kurz. 4 Minuten haben wir Zeit. Dann setzen wir das Upset-Gefahrometer in Gang. Schauen, wer, also wie groß die Wahrscheinlichkeit ist eines Upsets. Skala ist von 1 bis 8. 8 ganz einfach, weil Zach LaVine viel zu selten Erwähnung findet in der NBA. Dann gehen wir natürlich unseren Tipp zur Serie ab. Dann werden wir auch ganz am Ende noch sagen, was unsere Lieblingsserie ist. Wer von den großen Favoriten oder den größeren Favoriten es am schwersten hat. Und dann haben wir noch, nachdem es mit dem Bandwagon so überragend geklappt hat während der Saison, gibt es auch per Bandwagon durch die Playoffs. Und da werden wir das Ganze ein bisschen auflockern. Wir werden einfach nur sagen, welches jetzt so für jede Runde so unser Lieblingsteam in Anführungszeichen ist, dem wir so ein bisschen intensiver folgen wollen. Wir suchen es auch selber aus, also nicht ich für Ole und Ole für mich, sondern Ole für sich, ich für mich. Und genau, da werden wir dann einfach mal schauen, können wir ein bisschen mehr berichten. Es wird keine große Analyse geben, aber einfach nur so ein bisschen, dass wir ein Team haben, dass man halt so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr im Blick hat, abseits der, ja, der Klassiker. Gut. In diesem Sinne, Osten, Bucks, Pistons, noch kein Timer. Timer kommt erst danach. Herr Freaks, Ihre These. Oder Ihre Einschätzung.
Bei den Thesen soll ich mich wahrscheinlich auch kurz fassen, oder?
Ja.
Die Bucks gewinnen kein Spiel mit weniger als 10 Punkten Unterschied.
Kein Spiel mit weniger als 10 Punkten Unterschied. Okay, gut. Dann 3, 2, 1. Ja, bin ich wahrscheinlich sogar bei dir. Also gut, ich tue mich mit solchen großen, also mit faktischen Zahlen immer ein bisschen schwer, aber ich sehe auch nicht, wo die Pistons ihnen gefährlich sein können. Also zumal ja Blake Griffin zwar eine überragende Saison spielt, aber in letzter Zeit mit sehr, sehr dicken Eisbeuteln um die Knie rumläuft und irgendwie, ja, sie hat gerade noch so ein bisschen in die Playoffs geschleppt hat und der Trend bei den Pistons zeigt auch nochmal nach unten und ich sehe nicht, wo sie ihnen gefährlich werden können. Die Bucks sind für mich einfach als Team zu stark und für sie ist es vielleicht ganz gut, also ich meine, Mirotic ist noch nicht fix, ob er ein Spiel einspielen kann, Snell auch nicht, Mirotic ist ein bisschen wahrscheinlich, aber ich glaube, für sie ist es auch eher so eine Serie, um in die Playoffs reinzukommen, oder? Also um sich so ein bisschen, ja, jetzt so als Favorit gehen sie jetzt rein und so ein bisschen reintasten, die Spieler werden so langsam fit.
Ja, ich denke es eigentlich auch, dass es ganz gut ist. Also die haben so der Kern um Giannis hat noch keine Playoff-Serie gewonnen und ich glaube, dass das Matchup dafür nicht unbedingt das Schlechteste ist. Also auch Brook Lopez ist da einigermaßen gefordert, weil halt eine der wenigen verbliebenen Stärken von Detroit ist so per se das Offensiv-Rebounding ja von Drummond, aber Lopez ist zwar als Rebounder nicht berühmt, aber ich glaube, in der Serie kann er halt seinen Wert offensiv wie defensiv auch zeigen, weil er halt einer der Spieler ist, die am besten und gewissenhaftesten ausblocken. Mhm. Und das ist halt gegen Drummond wichtig. Und wenn halt dieser Faktor so der Second Chance Points auch noch so ein bisschen wegfällt, dann sehe ich einfach, also genau wie du, eigentlich nicht viel, was die Pistons machen können. Beziehungsweise, also sie können natürlich darauf hoffen, dass es ein Spiel gibt, wo Kennard und Ellington Feuer fangen und irgendwie zusammen 12 Dreier reinrotzen, dann ist natürlich irgendwie alles
ja, gut,
möglich.
Okay, aber davon kannst du ja nicht ausgehen. Also es ist ja nichts, was du jetzt im Vorhinein einschätzen kannst quasi.
Nee, und ich würde auch nicht zwingend damit rechnen, auch wenn beide ihre Qualitäten haben. Aber also die Spiele in der Regular Season hat Milwaukee auch bereits mit 15 Punkten im Durchschnitt gewonnen, deswegen ich gehe einfach mal davon aus, dass das eine kurze Angelegenheit wird.
Ja, ich auch. Also gerade, ich glaube, Lopez macht Drummond dann offensiv auch nochmal Probleme. Also er kann ihn defensiv die Füße entgegenhalten, offensiv zieht er ihn raus. Brockton hat jetzt noch ein bisschen Zeit, kommt er erst als hier 17.3. ist er raus mit Riss der Fußsehne. 6 bis 8 Wochen, also frühestens 2. Runde. Ja, bin bei dir. Wird eine klare Geschichte. 4-0?
Ja,
4-0. Upset-Gefahrometer
ist 1 oder 8 das niedrigste?
Naja, nachdem 8 der Goldstandard ist, ist natürlich 1 das niedrigste.
Okay, 1.
Gut, sehe ich genauso. Okay, damit haben wir noch genau 1 Minute übrig und haben jetzt für Raptors gegen Magic 5 Minuten theoretisch.
Noch ein kurzer Zusatz, die Bucks haben seit 2001 keine Playoff-Serie mehr gewonnen, also glaube ich, dass Giannis auch von Anfang an ein Statement setzen will.
Auf jeden Fall, es wird Zeit. Giannis ist heiß. Wird, wie wir am Montag gelernt haben, unanimous MVP, weil es einfach keine zwei Meinungen zu der Geschichte gibt. Damit nach Toronto, würde ich sagen, oder?
Ja.
Gut. Was sagst du dazu?
Läuft. Ich glaube, gegen die Magic wird sich der Wert von Kawhi und auch Marc Gasol gleich besonders doll zeigen, weil Orlando ein Team ist, was...
Gut, ganz kurz noch These, oder?
Ja, ja. Ja. Weil Orlando ein Team ist, was defensiv sehr gut darin ist, Teams irgendwie offene Dreier und Abschlüsse am Ring zu nehmen und stattdessen so Mitteldistanzwürfe forciert. Mit Kawhi und auch Gasol hat man da aber zwei Leute reinbekommen, die das auch ganz gut können, weshalb ich nicht glaube, dass das so eine große Waffe für Orlando sein wird. Und jetzt bitte, das ist jetzt eh schon mit reingegangen, aber macht nichts.
Ja, ich habe auch, also gerade Gasol, glaube ich, wird interessant, weil er mit Vucevic ist er so eigentlich der gefährlichste Offensivspieler der Magic oder beste Spieler der Magic. Und da haben die Raptors gleich mal jemanden, den sie ihm ganz gut entgegenbringen können mit Gasol, also sowohl defensiv als auch offensiv. Und bei Kawhi ist ja auch der Punkt, einfach Playoff-Zeit ist ja Kawhi-Zeit, habe ich die Woche gelernt, weil er
jetzt spielt.
Ja, kommt drauf an, wie die Serie läuft, ne? Vielleicht, wenn es 2-0 steht, kann man auch mal über eine Pause nachdenken. Aber er hat in der Geschichte der Liga die drittmeisten Winshares in den Playoffs, nach Jordan an 1 und LeBron an 2. Und von daher, ja, also ich glaube, Kawhi, also gerade langsameres Spiel, Würfe erarbeiten, Defense, ich meine, da ist Kawhi natürlich wie gemacht dafür. Und die Magic, die sie ja sowieso selbst schwer tun zu scoren, glaube ich, werden da gegen die Raptors nochmal zusätzlich Probleme bekommen. Und also Magic haben die Offense Nummer 22, also Offensive Rating Nummer 22 und die Raptors das fünftbeste Defensive Rating. Also ich glaube, da treffen einfach schon mal zwei, naja, Welten so ein bisschen aufeinander. Und ich glaube, ja, die Qualität der Raptors ist einfach zu groß. Und dann eben auch noch, wie du sagst, dass sie halt zwei Leute haben, die genau das noch nutzen können, was die Magic theoretisch anbieten, die selber gut verteidigen. Also sie haben die achtbeste Defense, was das Defensive Rating angeht. Das macht es halt auch nicht einfacher. Ich glaube, für die Magic ist auch einfach der Punkt, jetzt endlich mal wieder in den Playoffs zu stehen. Wir haben es am Montag gesagt, seit 7 Jahren zum ersten Mal. Und der Trend stimmt zwar. Also seit März sind sie bei 14-6, aber ich glaube einfach, die Raptors sind einfach zu stark. Und das letzte Spiel, das die Magic verloren haben, auch ausgerechnet gegen Toronto. Also von daher, ich glaube, für die Raptors geht es auch darum, weiter an ihrem Rhythmus zu arbeiten und ihren Rhythmus zu finden. Und einfach, dass alles noch flüssiger läuft und...
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, Orlando ist dafür gar nicht mal so ungeeignet als Sparringspartner quasi, weil sie halt schon, wie du schon gesagt hast, gut verteidigen. Seit dem All-Star-Break sind sie, glaube ich, sogar das beste oder zweitbeste Defensivteam der Liga. Und also es ist definitiv nicht ganz leicht, gegen sie an Punkte zu kommen. Ja. Aber Toronto hat irgendwie genug Waffen. Ich glaube, sie werden weniger Transition-Punkte sammeln als gegen viele andere Teams. Aber dann sind sie halt direkt dazu gezwungen, sich halt im Halbfeld noch so ein bisschen mehr einzuspielen, was ja zwischen Kawhi, Lowry und Gasol zum Beispiel ja immer noch nicht so zu 100% stattfinden konnte bisher, weil sie einfach nicht so viel zusammen auf dem Court standen. Ich glaube, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Matchup für die Raptors.
Sie werden gefordert, aber sie sind trotzdem, ihre Qualität übersteigt dann oder überwiegt dann am Ende trotzdem so stark, dass sie es dann machen. Ja. Upset-Gefahr?
Hast du schon pausiert?
Ja.
Okay. Upset-Gefahr habe ich jetzt mal bei 2 einfach nur als Ehrenpunkt an die alten Raptors.
Als Ehrenpunkt an die alten Raptors? Ne, ich bin bei 1.
Okay.
Tipp dann
hast du da auch wieder einen Sweep, oder?
Ja, ich schwank zwischen 4-0 und 4-1, glaube ich, mache aber Sweep.
Na gut, dann unterscheiden wir uns hier ein ganz kleines bisschen. Ich habe jetzt mal
7 Spiele.
Raptors in 5 hingeschrieben.
Okay.
Aber der allzu groß ist der Unterschied nicht.
Nee, ne? Dann hätten wir jetzt theoretisch 6 Minuten zur Verfügung. Wir machen das ganz geschickt. Wir sind gut in der Zeit.
Ja, gut. Also wir haben jetzt auch die beiden wahrscheinlich spannendsten Serien aller Zeiten abgehakt. Ne?
Das ist korrekt. Damit kommen wir zu den Sixers gegen die Nets. Und der Herr Freaks wird uns jetzt erzählen, was er davon so hält. Oder was besonders interessant ist an der ganzen Geschichte.
Okay. Folgende These habe ich mir nicht selbst überlegt, sondern ich hätte sie von Nate Duncan, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber die Sixers sind in dieser Saison deshalb so ungeduldig mit Transaktionen gewesen, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass Joel Embiid noch viele Jahre auf Top-Niveau hat und sie wollen deswegen das Maximum jetzt herauspressen. Los geht's.
Alter, okay. Das ist eine Ansage. Ja, es ist ja anscheinend nicht mal ganz sicher, dass er ein Spiel 1 spielen kann.
Es ist noch nicht mal ganz sicher, dass er ein Spiel 2 spielen kann. Weil sie ihn jetzt dann im Saisonendsport offensichtlich ein kleines bisschen verheizt haben. Also als er seine längere Pause hatte und sie ihn dann gegen die Bucks haben zurückkommen lassen,
Da gab es ja kein Minutenlimit oder irgendwas, sondern ich glaube, er hat 37 oder 38 Minuten gespielt, weil er halt wahrscheinlich Giannis zeigen wollte, wer der Boss ist. Dabei offensichtlich gescheitert hat ist, Giannis, weil er nicht der Boss ist gegen Giannis.
Ja.
Und seitdem, ja, gibt es schon wieder Probleme. Jetzt, also beim gestrigen Spiel stand zwar Load Management, aber danach hat sich Elton Brand dann halt hingestellt und gesagt, so, es gibt eine Möglichkeit, dass Embiid bereit ist für die Playoffs, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann müssten sich da die Sixers, glaube ich, schon sehr an die Nase fassen. Und dann, um vielleicht auch auf diese Serie zu sprechen zu kommen, dann ist die Serie ein bisschen interessanter, als sie so auf dem Papier erscheint, glaube ich. Weil über die Saison gesehen ist das ja schon die ganze Zeit so, obwohl die Sixers auch sonst noch ein paar ganz gute Spieler da rumlaufen haben. Wenn Embiid dabei ist, also wenn er auf dem Court ist, dann spielen sie wie ein absolutes Top-Team. Also ich glaube, vom Net-Rating her wären sie dann das zweitbeste der Liga hinter den Bucks über die Saison gesehen. Und wenn er nicht dabei ist, dann ist das Net-Rating halt sogar negativ. Und das in einer nicht unbedingt kleinen Stichprobe. Und natürlich sortiert sich dann auch immer wieder alles ein bisschen neu, wenn man halt weiß, er ist jetzt für ein ganzes Spiel dabei oder nicht dabei. Aber das ist schon relativ schwer zu kompensieren, zumal, obwohl da viele gute andere Spieler dabei sind, der mit großem Abstand wichtigste Spieler offensiv und defensiv ist halt Embiid. Es ist schon was anderes, ob er da steht oder Boban auf der 5
ja.
Oder Amir Johnson oder.
Ja, es fehlt an Länge, wenn Boban nicht drauf ist, das stimmt halt.
Ja. Aber, ja. Genau, das wollte ich damit sagen.
Nein, aber ja, ich bin, das stimmt schon. Also man weiß ja schon seit langem, dass die Sixers so, oder dass die Sixers so ein bisschen stehen und fallen mit Embiid. Und ich dachte so, okay, vielleicht Jared Allen gilt ja als ganz guter Verteidiger, dass er halbwegs mit.
Aber ist ein Hemd.
Ja, ist ein Hemd, genau. Deswegen 30
Embiid
Punkte.
Embiid kann den halt durch den Korb stopfen.
Genau, 30 Punkte, 14 Rebounds macht Embiid über die Saison gegen die Nets. Und aber sie stehen bei 2-2. Immerhin. Ich bin halt gespannt, ob ein bisschen experimentiert werden wird, wenn Embiid nicht dabei ist. Ob es halt klassisch das Line-Up, okay, Boban rutscht rein und man versucht es halt irgendwie so zu machen oder ob sie da so ein bisschen.
Simmons auf die 5.
Ja, das wäre, ob das mal kommt, keine Ahnung.
Fände ich unterhaltsam,
ja.
Weil das gäbe dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, Zaire Smith in die Starting Five zu packen, was ich sowieso nicht ganz uninteressant fände. Der hat zwar jetzt gerade 6 NBA-Spiele bisher gemacht,
ja.
Aber bekanntermaßen können die Sixers keine Point Guards verteidigen. Und bekanntermaßen ist das halt die große Stärke der Nets, dass sie nicht nur Russell, sondern auch Dinwiddie und dann auch noch LeVert als nicht unbedingt riesigen Playmaker haben, die alle ziemlich gefährlich sind und so die drei besten Offensivspieler sind, die sie haben.
Shabazz nicht zu vergessen natürlich an dieser Stelle.
Shabazz auch nicht so. Das ist halt, also so komisch das klingt, aber das ist halt so ein Spielertyp, der tatsächlich die Sixers richtig ärgern kann, weil sie halt einfach, so ein Jimmy Butler kann das natürlich am Ende von Spielen dann irgendwie für ein paar Minuten übernehmen, aber das ist nicht Sinn und Zweck, dass er das irgendwie das ganze Spiel übermacht und er ist defensiv bei weitem nicht mehr so gut, wie er das vor 2-3 Jahren war, muss man auch dazu sagen.
Wobei man da natürlich sehen muss, wie es im Playoffs sein wird. Also es ist ja oft so, dass dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird.
Ist trotzdem mein Eindruck, dass er, glaube ich, da einfach ein bisschen eingebüßt hat. Und Simmons ist auch ein super Verteidiger, aber Simmons ist eigentlich zu groß dafür und sollte nicht 40 Minuten gegen irgendwelche kleinen Point Guards verteidigen müssen, weil das natürlich auch extrem viel Kraft kostet. Also Zaire Smith könnte da tatsächlich so in seinem dann 7. NBA-Spiel ziemlich wichtig werden direkt.
Ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Also dass sich so die Stärken so ein bisschen, Stärken und Schwächen so ein bisschen treffen. Also mit Embiid glaube ich, dass es eine halbwegs unterhaltsame Serie werden könnte, aber dass die Sixers recht klar durchgehen. Also ich meine, dieses Starting-Lineup, also mit Simmons, Redick, Harris, Butler und Embiid ist ja bei plus 18, glaube ich, vom Net-Rating her, was ja schon sehr solides, also die Stichprobe ist relativ klein immer noch, aber ja, sobald Embiid rausfällt, wird es halt was anderes und dann könnte es schon interessanter werden. Aber ich glaube halt schon, dass die Sixers am Ende noch qualitativ dann doch stärker sind, wobei natürlich die Nets den besseren Plan haben oder den klareren Plan, sagen wir es mal so, wie sie spielen wollen. Glaubst du, dass das Gefahr besteht, dass die Sixers scheitern, wenn Embiid 3 Spiele aussetzen muss, 2 Spiele aussetzen muss?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass es ungemütlich werden kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Serie nicht gewinnen. Da müsste er schon die Serie komplett verpassen und selbst dann
sehe ich sie eben auch noch vorne, ja.
Ich würde auch denken, dass Brad Brown dann im Lauf der Serie vielleicht auch noch irgendwie 1-2 Sachen auffallen würden, die man vielleicht noch ändern könnte oder so. Also weil er einfach, auch wenn er keinen tiefen Kader hat, hat er letztendlich genug gute Spieler, dass es so einen gewissen Spielraum einfach gibt.
Was ich noch ganz kurz interessant finde, wenn er Spiel 1 aussetzen muss und die Nets es irgendwie klauen, ob sich irgendwie eine Dynamik entwickelt, weil das gibt's ja manchmal. Ja. Dass sich dann irgendwas, also dass bei den einen das auf einmal Selbstvertrauen da ist und dass bei den anderen auf einmal irgendwas sich im Kopf einschleichen, so okay, wow, das haben wir uns anders vorgestellt. Weil, also, das wäre sowas, wäre eine interessante Randnotiz.
Ja, haben sie, oder was?
Wir haben's.
Na gut.
Gut. Dann, Upset-Gefahr.
Ich hab's jetzt mal bei 3.
Ich auch. Tatsächlich.
Und dein Tipp?
4-2.
Ja, bei mir auch.
Jetzt haben wir uns hier ein bisschen verquatscht. Ne? Jetzt haben wir für Celtics Pacers nicht so viel Zeit, wo es da so wahnsinnig viel zu besprechen gibt. Hau raus, These.
Durch die Verletzung von Marcus Smart ist alles verloren. Nicht wirklich, aber Jaylen Brown ist jetzt dann mehr gefordert als fast alle anderen Spieler und ich bin sehr gespannt, ob Kyrie Irving seinen Taten folgen lässt, dass er jetzt den Bullshit hinter sich lassen will und sich auf das Wesentliche konzentriert. Es wäre so schön, wenn er das tun würde.
Es wäre sehr schön. Es wäre vor allem an der Zeit, dass er es tun würde.
Ja.
Damit starten wir die Clock. Ja, es wäre sehr schön. Ich bin gleich, wenn du Smart schon erwähnst, sind diese beiden Verletzungen von Tatum und Smart nicht vielleicht sogar eine Chance, dass sich so eine bei den Celtics so irgendwie eine andere Hierarchie so ein bisschen etabliert für die Playoffs, dass, also ich meine, wir reden ja die ganze Saison darüber, sie müssen irgendwas finden, aber es ist vielleicht gerade so, nicht, dass jetzt eine Verletzung grundsätzlich positiv wäre, aber kann es nicht genauso so ein Schubs sein in irgendeine Richtung, wo sich dann irgendwie auf einmal was, alles wird auseinandergetrieben und findet sich neu so ein bisschen, schiebt sich so ein bisschen neu zusammen. Und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Hayward, der sowieso schon stärker spielt in letzter Zeit, findet seinen Platz noch besser, der ihm eigentlich zugedacht war, wie du sagst, Jaylen Brown, noch eine andere Rolle und die anderen kommen dann auch wieder in ein vielleicht funktionierenderes Gefüge hinein. Kann es sein oder ist es...
Bei Tatum hätte ich dir zugestimmt, zumal er in letzter Zeit sowieso nicht gut spielt, Smart ist aber so der emotional wichtigste Spieler des Teams und der Anführer des Teams, deswegen...
Ja, aber vielleicht übernimmt jemand anderes genau diesen...
Halt ausklammern.
Oder
ja, aber wer?
Auf eine andere Art, Gordon Hayward vielleicht, keine Ahnung, vielleicht Jaylen Brown. Auf eine andere, also klar, auf die Marcus Smart Tour kann es natürlich keiner, aber.
Also nach meinem Eindruck war in diesem gesamten Team, hat abgesehen von Smart, vielleicht noch Horford den Respekt von allen anderen und sonst eigentlich niemand. Deswegen ist es irgendwie, ja, Smart, glaube ich, schon eine besonders bittere Personalie. Aber
ist es auf jeden Fall,
also unabhängig davon, glaube ich nicht, dass es jetzt in der Serie zu großen Problemen kommen wird, trotzdem, weil Indiana einfach nicht gut genug ist.
Auf jeden Fall. Und Boston vom Talent her deutlich vorne ist und ich glaube, Indiana hätte auch den Heimvorteil ganz gern gehabt. In diesem Jahr sind wir 8 von 16 auswärts. 8 von 16, sondern 8 Siege, 16 Niederlagen und haben schon in, also es war ein harter West Coast Roadtrip dabei, auch Top-Teams dabei, aber sie haben auch in Memphis verloren, in Dallas verloren, in Washington verloren. Also ich glaube, sie hätten gerne den Heimvorteil gehabt, die Pacers. Und ich schätze, die Celtics auf jeden Fall auch stärker ein. Ich glaube, dass sie schon machen werden am Ende. Es ist halt die Frage, ob Smart dann in der nächsten Runde dabei ist, ne?
Ja, so, also ich glaube, da wird es sich dann wirklich zeigen. Also, ja. Wie gesagt, in der Serie soll es schon irgendwie auch ohne ihn gehen können, einfach weil es an Firepower fehlt bei den Pacers. Aber so vom Klassement her wäre ja das, was in Runde 2 warten würde, wäre halt Milwaukee. Und da, wenn halt, glaube ich, wenn dieser Leader Smart da wegfällt und komplett nicht dabei sein sollte, was ja nicht klar ist, also man weiß es ja nicht, bei 4 bis 6 Wochen, bei Smart, dem traue ich auch zu, dass er in 3 Wochen wieder da ist. Ich glaube, dann zeigt sich's halt schon extrem. Einfach. Die Mentalität, die er so hat, glaube ich, halt einfach nicht unbedingt jeder in dem Team und von irgendjemandem muss halt dieses Signal auch kommen.
Aber ja, eben, aber denken wir da nicht zu sehr in der Box? Also vielleicht ist die Mentalität für andere ja auch hinderlich. Also weißt du, vielleicht ist es gerade nur, weiß nicht, weil ich mir frage, was bei den Celtics los ist, vielleicht hilft es ja auch ein bisschen, ich weiß, keine Ahnung.
Das klingt für mich irgendwie komplizierter, als es irgendwie logisch erscheint.
Ja, meinst du? er war die ganze Saison dabei und jetzt... Weiß ich nicht, es hat nie funktioniert, vielleicht ist es jetzt irgendwie ein Hebel, ich weiß es nicht. Warten wir ab.
Ist das irgendwie Wunschdenken oder hast du das irgendwo gelesen?
Nee, ich hab mir das nur so überlegt, weil, ja klar, man versucht ja auch manchmal auch im Negativen was zu finden, was vielleicht eine Möglichkeit ist oder eine Chance ist oder was Positives sein kann. Und natürlich,
weißt du, wen du damit überzeugen würdest? Hm? Kyrie. Weil das ist so schön um die Ecke gedacht, ja. dass es ihm gefallen könnte.
Ja, siehst du, vielleicht soll ich mal mit ihm sprechen. Wir haben noch 7 Sekunden. Hast du irgendwas, was du loswerden willst?
Nee.
Gut.
Absolut nicht.
Gut, dann Upset-Gefahr.
Ich hatte mir eine 3 aufgeschrieben, in Wirklichkeit ist es eine 2.
Ist ja gut, dass ich von Anfang an eine 2 aufgeschrieben hatte. Und damit sind wir.
Er lügt wieder.
Damit sind wir bei einem Endergebnis von
Celtics in 5.
Okay, ich habe Celtics in 6. Zumindest ein kleiner Unterschied.
Ja, aber wahnsinnig viel Kontroverse ist in der Serie im Osten grundsätzlich nicht vorhanden.
Nee, nicht wirklich. Im Westen könnte es interessanter werden. Da kommen wir jetzt auch hin.
Ja, schöne Überleitung. Lass uns direkt mit der kontroversesten Serie anfangen. Golden State Warriors gegen LA Clippers.
Ja, die klassische Warriors-Kontroverse, die wir seit Jahren führen vor den Playoffs und während der Playoffs. Was sagst du?
Wunderbares Matchup, um zu sehen, um Playoff-Debütant DeMarcus Cousins an die Postseason heranzuführen und ihn so ein bisschen von der Leine zu lassen, weil die Clippers eigentlich nicht unbedingt ein Match gegen ihn haben. Also Zubac ist physisch nicht unbedingt auf der Höhe. Montrezl Harrell ist ein Kopf kleiner, auch wenn er physisch natürlich schon ganz gut dagegen hält. Ich glaube, das ist eine ganz gute Rolle, um für Steve Kerr so ein bisschen zu experimentieren und zu sehen, was er in Boogie in der Postseason haben kann.
Glaube ich schon auch. Besteht aber nicht die Gefahr, dass man es übertreibt?
In der Serie nicht, nee.
Nicht, was den Ausgang der Serie angeht, aber was das Einspielen der für die Playoffs angeht, beziehungsweise was den Rhythmus in den Playoffs angeht. Wenn du dich zu sehr auf Cousins konzentrierst und sagst, okay, was können wir mit dem machen? Nicht, dass ich davon ausgehe, dass Steve Kerr das macht, aber wenn man es quasi ein bisschen überreizt und das dann halt in der zweiten Runde so ein bisschen, dann hast du ein anderes Matchup und du musst eigentlich dann switchen und irgendwie hast du dich aber in Runde 1 so ein bisschen darauf versteift, zu sehr.
Nee, also ich meine das jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ihren Gameplan so komplett darauf fokussieren sollen, sondern ich glaube, dass es einfach ein Gegner ist, gegen den sie so überlegen sind und der sie so wenig gefährden kann, dass man einfach ein bisschen, wenn man das in den Playoffs überhaupt noch kann, experimentieren kann. Also einfach um so ein bisschen zu sehen, wer funktioniert jetzt vielleicht in dem Setting mit dem noch ein bisschen besser und
das
so.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei Cousins, es ist halt immer noch so, dass er noch nicht so lange wieder dabei ist und die letzten Wochen ging es jetzt echt ziemlich gut bergauf, aber es geht halt auch immer noch darum, dass man ihm Rhythmus verschafft und gerade in den Playoffs, wo er halt einfach noch nie gespielt hat, um sich da richtig wohlzufühlen. Und ich glaube, deswegen werden sie ihm schon relativ viel den Ball geben und wenn es jetzt eine Serie wäre gegen, also wenn sie jetzt in der ersten Runde OKC erwischt hätten, dann hätte man, glaube ich, weniger den Luxus, dass man sagen kann,
das stimmt, ja.
Jetzt geben wir mal so und so viele Touches an ihn und schauen mal, was passiert. Sondern weil einfach OKC näher dran wäre, sie ein bisschen wirklich zu gefährden. Also so meine ich es eher.
Ja, okay. Nee, stimmt. Nee, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir, klar. Also ich meine, sie müssen ihn ja auch irgendwie ein bisschen wollen ihn natürlich auch ein bisschen mehr integrieren und halt noch flüssiger ins System quasi einfügen. Ich meine, die Duelle in der regulären Saison waren auch relativ deutlich. Sie haben 1 verloren, aber da haben Curry und Durant, glaube ich, nicht gespielt oder so. War das nicht so?
Durant, glaube ich, schon, Curry nicht. Und es war irgendwie ein Overtime, dass sie dann verloren
haben. Also 3-1 auf jeden Fall. Und interessant finde ich nur, dass die Durant-Draymond-Geschichte war doch gegen die Clippers, oder nicht?
Das war gegen die Clippers, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht kommen die bösen Geister zurück und die Warriors zerfleischen sich und gehen in Runde 1 raus, weil, weiß ich nicht.
Das wäre natürlich ganz nett. Ja,
sehr wahrscheinlich. Ich glaube,
da müssten sie sich halt tatsächlich nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich zerfleischen.
Und das wollen wir auch wieder nicht.
Wir wollen das alles nicht ausschließen bei Draymond und Durant.
Ja, das stimmt.
Ich glaube auf jeden Fall auch, dass Lou Williams 41-Punkte-Spiel von der Bank machen wird.
Mhm.
Gut
möglich.
Mit. Weiß auch nicht warum.
Ich bin gespannt, was Beverly mit Curry macht.
Ja, das ist so ein Punkt, wo ich ein bisschen Sorge habe, weil das ist die einzige wirkliche Big-Picture-Implikation, die irgendwie aus dieser Serie entstehen könnte, wenn Beverly eine seiner Irrfahrten unternimmt.
Ja, sehe ich auch so. Also da hoffen wir, dass es nicht tut. Also nicht, es ist ja auch nicht gesagt, dass er es macht. Von daher, vielleicht sind unsere Sorgen da komplett unnötig, aber dürfte eine klare Sache werden, oder?
Ja.
Upset-Gefahr?
1.
Endergebnis?
4.
4-0. Ich hab den Clippers 1-1 gegeben. 4-1, und aber Upset-Gefahr auch 1.
Na gut. Also das kann sein, also einfach weil bei den Warriors immer ganz gut sein kann, dass sie halt ein Spiel schlafwandeln.
Ja.
Also beziehungsweise mindestens ein Spiel. Gerade in der ersten Runde können sie auch 3 Spiele schlafwandeln, aber im Zweifel sind sie halt irgendwie meistens explosiv genug, um das dann auch schnell wieder zu drehen. Und ich glaube,
da ist der Qualitätsunterschied auch eigentlich groß genug, dass sie es drehen können.
Ja,
stimmt schon.
Deswegen denke ich schon eher, dass sie da kurz Prozess machen werden.
Ja. Wenn auch bei einem 4-0 wäre ich jetzt auch nicht komplett, würde ich nicht auch komplett aus allen Wolken fallen. Also es wäre auch im Rahmen des möglich. Nuggets Spurs. Wir haben jetzt 5 Minuten übrigens.
Sauber. Von den oberen vier Teams ist Denver das einzige, gegen das die Spurs eine Chance hätten oder haben, besser gesagt.
Sagst du das, weil es wirklich so ist oder weil wir, also quasi, nein, weil wir quasi davon ausgehen.
Nein, ich sag das, weil ich hier ausschließlich lügen will.
Ja, genau. Nein, aber weil wir davon ausgehen, dass die Nuggets in den Playoffs Probleme bekommen werden. Ist es noch so ein bisschen so ein, ist es ein Faktor oder ist es einfach, oder siehst du auch vom Matchup her? So, vielleicht ist es besser.
Es ist so ein bisschen eine Kombination. Also das, was die Spurs am besten können, ist letztendlich Fehler ausnutzen auf einem hohen Niveau. Also sie diktieren nicht unbedingt anderen Teams ihren Spielstil auf, oder sondern sie profitieren eher davon, dass andere Teams nicht so clever sind wie sie und nicht so perfekt ihre Sets durchlaufen und nicht so diszipliniert verteidigen. Also der Ball geht rum, bis man halt den offenen Wurf bekommt, und defensiv forciert man die richtigen Würfe und ist diszipliniert und schaut halt, dass man halt einfach keine Fehler macht. Also die Spurs machen die wenigsten Fehler letztendlich, und die Nuggets sind halt einfach nur mal das Team, was am wenigsten Playoff-Erfahrung überhaupt hat, jetzt mal abgesehen von Paul Millsap und mit Abstrichen, glaube ich, noch Will Barton, aber also in einer Leistungsträgerrolle ist Paul Millsap der Einzige,
ja,
den sie überhaupt haben. Und also ich bin mir sicher, dass die Nuggets das bessere Team sind, aber ich weiß nicht, ob sie das halt komplett abrufen können, und ich weiß einfach nicht, wie Jokic und auch eigentlich gerade Jamal Murray halt auf ein Playoff-Setting reagieren, zumal Popovic natürlich einen gewissen Ruf hat. Und so, ich glaube halt einfach, dass die ersten beiden Spiele kritisch werden, weil wenn Denver die gewinnt, dann wird es halt eine ganz schnelle Angelegenheit. Aber wenn die Spurs eins davon klauen, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es das so ein bisschen ins Wanken gerät. Und dann haben die Spurs, glaube ich, sogar eine reelle gewisse Chance. Vielleicht keine riesige Chance, aber mehr, als sie jetzt gegen die anderen Teams oben gehabt hätten.
Ja, kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also gerade der Faktor Popovic und also ich bin gespannt, was er macht gegen Jokic zum Beispiel, weil Jokic ja als schon spezieller Spieler sowohl defensiv als auch offensiv da irgendwie rumläuft, und was er sich da so überlegt. Murray, ich meine, ist ja schon lang das Thema, weil, dass er halt noch zu viele Ups und Downs hat und dass halt den Nuggets auf dem Flügel halt einfach ein konstanter Scorer fehlt oder im Backcourt ein konstanter Scorer fehlt. Und da bin ich gespannt, was Murray da machen kann oder beziehungsweise ob Murray da sich so ein bisschen einpendelt. Also was ich ganz interessant finde, so weil halt, wir sagen, Playoff-Erfahrung fehlt, und das hat ja dann, ist ja auch ganz schnell dann so mit, ja, wackeliges Händchen und so, und die Psyche spielt da eine Rolle. Also wenn wir jetzt, das ist jetzt natürlich kein direkter Zusammenhang, aber Clutch-Wins sind die Nuggets dann eins. Spricht zumindest dafür, dass sie als Team mit Druck umgehen können. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie sie dann damit umgehen können, wenn sich ein Gegner komplett auf sie einstellt, auf eine Serie, und wenn der Gegner noch dazu dann von Greg Popovich trainiert wird und dann halt auch brutal viel Erfahrung hat. Andererseits ist natürlich jetzt DeMar DeRozan auch nicht, oder hat in den Playoffs jetzt auch tendenziell immer so ein bisschen Probleme gehabt. Ist natürlich auch, also könnte auch ein Faktor werden. Und mit Millsap hast du theoretisch jemanden, der gegen Aldridge dagegenhalten kann. Also ich habe mal geschaut, Aldridge war trotzdem relativ effizient in den vier Spielen gegen die Nuggets. 2-2 übrigens im Verlauf der Saison. Millsap hat 1 ausgesetzt. Ja, also ich glaube auch, dass es relativ ausgeglichen ist, wenn wenn die Nuggets aber so halbwegs ihr Spiel halten können, glaube ich, also klar, das ist Captain Obvious, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihre Stärken da ausspielen können und dass sie am Ende, dass sie es knapp machen.
Ja, bin ich im Prinzip auch bei dir, aber bei manchen Spielern kannst du es halt einfach schwer einschätzen, also bei Jokic zum Beispiel mache ich mir weniger Sorgen als bei Murray, der halt grundsätzlich einfach extrem streaky ist, ne? Also der hat absolut das Potenzial, und also einen konstanteren Spieler auf dem Flügel haben die Nuggets ja schon irgendwie mit Harris und Barton, aber keiner
ist Harris so explosiv, aber auch keine gute Saison, wie Murray das halt sein
kann. Ja, gut.
Also konstant im Sinne von, du weißt, okay, der bringt dir jetzt in dem Spiel, in jedem Spiel bringt er dir 20 Punkte.
Er war eine ganze Weile verletzt am Anfang oder so in den ersten Saisonmonaten, fand ich ihn schon durchgängig ziemlich stark, aber
ja, dann so,
klar, es ist jetzt auch noch nicht eine sichere Bank. Ja. Aber und er ist einfach auch nicht so explosiv, wie Murray das ist.
Ja.
Und das tut halt ganz gut, weil Jokic als der Franchise-Player und Fixpunkt halt auch nicht der klassische explosive Scorer ist, sondern jemand, der für den Scoring halt eigentlich an zweiter Stelle kommt, nach Playmaking.
Ja, das stimmt. Es könnte aber natürlich für die Nuggets gut sein, dass die Spurs ziemlich intensiv auf die Midrange setzen. Ja. Also, dass sie halt nicht eben kein dynamisches Team sind, mit dem Jokic halt Probleme bekommen könnte. Also, vielleicht funktioniert die Defense der Nuggets da besser. Wir sind leider durch mit der Serie. Müssen wir
das
sein.
Ist okay.
Müssen wir sein. Upset-Gefahrometer, was sagst du?
Ich habe mal eine 5 hingeschrieben.
Boah, krass, ich auch. Boah. Wenn wir davon ausgehen, natürlich, dass es ein Upset ist, wenn die Spurs durchgehen würden. Also, aber nur von der Platzierung her. Ich würde sagen, es geht über 7. 4-3 Nuggets.
Okay, ich habe die Nuggets in 6. Okay. Ich notiere die Sachen mal, ne?
Ja, ist gut.
Damit wir uns im Endeffekt daran messen lassen können, auch wenn das letzte Mal nicht wahnsinnig gut für mich gelaufen ist.
Shaming hinterher ist immer gut. Portland OKC.
These wäre, OKC hat gemessen an dem, was es in den letzten Saisonwochen fabriziert hat, ziemlich viel Glück mit diesem Los gehabt, würde ich mal sagen, weil es wahrscheinlich die beste Chance auf einen Upset in Anführungszeichen besteht, wobei in dem Fall ist es dann wirklich nur wegen Seeding, weil ich glaube, die meisten Leute haben in der Serie wahrscheinlich eher OKC vorne als Portland, obwohl Portland wieder die konstantere, bessere Saison mit mehr Siegen gespielt hat.
Ja, es hätte eine ziemlich interessante Serie werden können. Also so vom Matchup her, weißt du, du hast zwei überragende Point Guards gegeneinander, die eher ihre Stärken in der Offense haben. Du hast auf dem Flügel auf der einen Seite einen der besten Two-Way-Player, auf der anderen Seite einen extrem gut scorenden Guard und du hast zwei Brocken unterm Brett, die ziemlich essentiell sind fürs Team. Also irgendwie es hätte viel Potenzial gehabt, aber dadurch, dass das Nurkic raus ist, ja, klafft halt. Also ich frage mich halt, wie die Blazers, die jetzt ihre Identität schon auf diesen verbesserten Nurkic ausgerichtet haben, wie sie diese Lücke jetzt füllen. Also ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, wer da reinrutscht vor 2 Wochen, glaube ich, mit, ich meine, Enes Kanter, der wahrscheinlich nicht spielbar sein wird, groß, also defensiv.
Billy Donovan selbst war das, der vor 2 Jahren, als Kanter noch bei OKC war, irgendwie zu seiner Bank gesagt hat, Kanter isn't playable.
Ja.
Und der wird den schon attackieren, wenn er da rumläuft. Eben,
genau. Also das kommt jetzt noch dazu, also quasi Inside-Infos. Und dann, was ist Meyers Leonard oder
Zach Collins,
genau.
Den will ich am meisten sehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich Probleme geben. Also gerade wenn Steven Adams dann hin und wieder dann ein bisschen rumschieben kann. Und
Das wird passieren. Ich meine, was ja für die Blazers spricht, ist, dass sie in den Wochen seit Nurkic Ausfall und auch ohne McCollum weitestgehend sich über Wasser gehalten haben, aber man muss auch dazu sagen, es waren jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die härtesten Gegner, die sie dann in der Zwischenzeit geschlagen haben. Und ich glaube auch, dass wenn halt die defensive Intensität beim Gegner hochgeht, dass es dann relativ schnell schwierig wird. Einfach weil dann so ein bisschen die Optionen auf dem Flügel halt einfach fehlen. Also natürlich wird es wahrscheinlich in der Serie dann auch 1 oder 2 Spiele geben, in denen Rodney Hood richtig gut spielt. Das kann zumindest gut sein.
Ja.
Aber es ist halt immer schwer, sich darauf zu verlassen. Und bei OKC, da kannst du dich zum Beispiel auch zu 0% darauf verlassen, dass der Wurf fällt, weil dieses Team einfach nicht werfen kann. Aber die anderen Faktoren sprechen, glaube ich, halt eigentlich für die Thunder. Also das hat einen physischen, athletischen Vorteil, ist defensiv zumindest dem Potenzial nach besser, auch wenn OKC das jetzt auch schon mittlerweile seit der Jahreswende nicht mehr so abruft wie in den ersten Saisonmonaten. Aber ich glaube, wenn die Intensität hochgeht, dann wird auch das besser werden. Ja, ich sehe da dann irgendwie schon auch einen gewissen Vorteil für OKC.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was halt ist, also Lillard wird es, glaube ich, leichter haben, in Anführungszeichen, als gegen die Pelicans letztes Jahr.
Ja, das glaube ich
auch. Also auch,
weil er besser geworden ist.
Weil er besser geworden ist, aber ich glaube auch, weil halt die defensive Waffe nicht so, oder die Thunder nicht dieselbe defensive Waffe haben wie die Pelicans letztes Jahr und halt auch nicht in der Masse vor allem auf den ganz kleinen Positionen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gute Serie spielt. Andererseits natürlich auch, wie verteidigen die Blazers Westbrook?
Darauf bin ich auch gespannt. Also ich würde halt 5 Meter absenken.
Ja, also,
und die Frage ist für mich dann, wie reagiert Westbrook? Also ob er sich dann provozieren lässt und den Wurf nimmt oder ob er halt versucht, das anders zu lösen, was er ja kann. Also,
ja, wäre mal interessant, wenn sie...
Wenn er es richtig macht und sich nicht provozieren lässt, dann sehe ich OKC im Vorteil. Aber das ist vielleicht eine Chance tatsächlich auch ein bisschen für die Blazers.
Also ein bisschen unkonventionelle Defense, ja.
Ja.
Ja, stimmt. Absinken, Westbrook beigeben, alles andere schön dicht machen und gucken, dass man gut rotiert. Tja, trotzdem glaube ich, ich weiß nicht, ob das am Ende reicht. Was meinst du?
Ich auch nicht. Also ich würde den Blazers irgendwie gerne mehr zutrauen. Aber ich weiß einfach, wo es, abgesehen von Lillard, also weiß ich nicht so recht, wo es dann herkommen soll. Zumal McCollum einfach jetzt auch noch keine Zeit hatte, sich wieder einzugrooven.
Ja.
So richtig.
Ja, eben. Also genau, es fehlt halt. Und wie gesagt, wenn du deine Identität so kurz vor Playoff-Start irgendwie nochmal ändern musst, beziehungsweise so ein essentieller Baustein plötzlich wegfällt, das kann natürlich irgendwie Kräfte freisetzen, aber du musst dann trotzdem über eine Serie irgendwie neue Wege finden. Und ich bin gespannt und skeptisch, dass sie es hinkriegen. Deswegen.
Sauber gelöst.
Hä?
Sauber gelöst.
Sauber gelöst, ne? Deswegen ab Set-Gefahr würde ich sagen 8.
Ja,
habe ich auch. Weil ich am Ende die Thunder in 6 habe.
Verdammt, ja, ich auch.
Viel Streitpotenzial haben wir heute nicht, ne?
Aber das passiert halt, wenn man. Das ist, sagen wir mal, es ist ja auch immer noch die erste Runde.
Ja.
Schauen wir mal, wie es dann.
Wie es dann weitergeht, ja.
Wie es dann in der zweiten wird.
Rockets Jazz, für die wir jetzt leider auch nur gute 4 Minuten haben. Wir haben nämlich, glaube ich, gerade 3 Minuten und 56 Sekunden gebraucht. Von daher, schieß los.
Ja, meine wilde These ist eine blöde Frage in dem Fall. Ich lese die dir vor. Ja. Ist es am Ende von Vorteil für Houston, im Warriors-Teil des Brackets zu sein, weil Harden bis zu den Conference Finals sowieso K.O. wäre? Oder ist das eine bescheuerte Frage? Fragezeichen. Jetzt darfst du antworten, aber mit Timer bitte.
Es gibt keine bescheuerten Fragen, heißt doch immer so schön. Es gibt nur bescheuerte Antworten. Ich überlege mir jetzt keine besonders bescheuerte Antwort. Boah, nee, warum soll es. Also, weil sie haben jetzt eine extrem harte erste Runde, würde ich erstmal sagen. Also auch wenn es letztes Jahr gut funktioniert hat, aber ich glaube schon, dass die Jazz da sich Gedanken gemacht haben werden, die Rockets sicherlich auch, aber das war eine klare Schwäche bei Rudy Gobert letztes Jahr und ich glaube schon, dass da auch gezielt daran gearbeitet wurde, dass eben genau dieser Fall nicht mehr eintritt oder halt weniger häufig eintreten kann. Und wenn sie dann, also spätestens dann, wenn sie gegen die Warriors spielen, ich weiß, es lief in der Regular Season relativ gut für die Rockets gegen die Warriors, aber es ist halt die Regular Season und ich sehe es halt dann einfach nicht. Und von daher ist es natürlich nicht gut, wenn du nicht in die Conference Finals
kommst. Also du meinst, sie haben sowieso keine Chance, deswegen ist es egal, wann sie gegen sie spielen. Oder
was heißt sowieso keine Chance? Also sie haben wenig Chancen, glaube ich, tatsächlich.
Okay.
Also ich glaube auch wirklich, so, also in einer Playoff-Serie, glaube ich, haben sie wenig Chancen. Und von daher ist es eigentlich...
Dann haben wir jetzt doch endlich die Kontroverse, aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Kommen wir zu Rockets gegen Jazz.
Ja.
Also ich glaube... Also einerseits stört es mich, dass die jetzt schon gegeneinander spielen, weil vor der Saison das mein zweit- und drittbestes Team erwartet im Westen waren. Das ist nicht genau so passiert. Ich glaube, Mitchell ist eine Ecke besser als im letzten Jahr. Gobert ist besser gegen Pick and Roll, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, sie haben ihre Schlüsse gezogen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Ergebnis am Ende ähnlich sein wird. Also nicht, dass es vielleicht nicht exakt 4-1, aber ich glaube, dass es... dass die Rockets das wieder gewinnen werden, weil ich glaube, dass sie insgesamt trotzdem das etwas reifere Team sind. Und ich glaube, wir hatten das Thema ja schon oft, ich bin halt ein bisschen Rockets-Believer, deswegen ich kann mir vorstellen, dass halt gerade Paul und Harden schon irgendwie so denken, wenn wir das jetzt schnell machen, dann wartet danach Golden State und dass sie das versuchen werden, das relativ schnell einzutüten. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt eine Serie wird, die über die volle Distanz geht.
Dass sie es versuchen werden, glaube ich schon auch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie es schaffen, dass sie es schnell rumkriegen. Also ich bin auch eher auf Rockets-Seite. Ich sehe die Rockets auch im Vorteil, allein weil Erfahrung, Star-Power. Aber ja, ich glaube, die Jazz sind mit ihrem Setup schon sehr, sehr... Sorry, ich habe gerade eine Push-Nachricht gelesen, dass die Kings dabei sind, ihren Headcoach zu feuern.
Oh mein Gott, die Idioten.
Also, das heißt nur, ist vom Bleacher Report, aber Kings to fire Head Coach Jaeger. Ja,
das wird dann schon stimmen wahrscheinlich.
Vlade plant's anscheinend. Ja, kommt von Vosch.
Sie haben also, Vlade doch gerade erst gestern auch verlängert.
Es kommt von Vosch, also von daher.
Wird schon stimmen. Ja.
Gut, dann beschäftigen wir, nicht der cleverste Weg, wir beschäftigen uns wann anders mit den Kings, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich meine, wie du sagst, die Jazz haben ihre Schlüsse gezogen. Sie sind immer noch nicht das bessere Team, aber ich glaube, sie werden schon unangenehm. Und auch Mitchell, der jetzt in der zweiten Saisonhälfte nochmal groß aufgespielt hat. Die Jazz sind, glaube ich, seit dem All-Star-Break das zweitbeste Team der Liga, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich glaube...
Hinter den Rockets?
Wahrscheinlich hinter den Rockets, ja. Ich glaube. Im Endeffekt sind es die vorgezogenen Finals dann natürlich.
Ja, nee, also ich glaube, dass es die hochklassigste Serie in der ersten Runde auf jeden Fall sein wird. Also so vom... Niveau auf beiden Seiten. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die, auf die ich mich spielerisch am meisten freue.
Ja, genau. Bei mir auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es wird eng. Ich glaube auch, es geht... Wir können jetzt noch eine halbe Minute reden, weil wir wollen ja von Vladi
unterbrochen. Gehört auch zu dem Tipp dann eh dazu. Hä?
Was?
Du bist doch eh bei deinem Tipp gerade schon, oder nicht?
Ja, so halb. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist mittlerweile... Also ich meine, du hast ja dieses Jahr hast du halt Rubio dabei, der letztes Jahr ein Großteil der Serie verletzt war. Was, glaube ich, schon ein Vorteil sein wird auf Sicht in den Playoffs. Die Rockets haben auf Flügel ein bisschen weniger Defense. Weiß nicht, ob das ein Faktor sein kann. Gerade mit Blick auf Mitchell. Es wird eng. Mein Tipp ist 4 3 Rockets. Ich mach's, ich sage, es geht um die volle Distanz.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so wird, weil es dann tatsächlich eine ziemlich epische Serie werden könnte. Ich habe Rockets in 6.
Ja, okay. Kann auch gut passieren. Ich meine, du musst halt bei den Jazz auch noch sagen, dass da wieder einige angeschlagen sind. Korver ist nicht ganz fit. Wobei natürlich Korver wiederum, wenn er fit ist, dann auch den Jazz wieder mehr Shooting bringt und so. Also Ruby ist, glaube ich, auch nicht ganz fit. Aber ja, ich sag in 7, Upset-Gefahr 4 bis 5.
Ja, ich habe auch eine 4 aufgeschrieben.
Dann sage ich 5.
Alles klar. Nee, also die Jazz haben auch sicherlich eine Chance und ich will die überhaupt nicht kleinreden. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen in Houston, aber ja, es ist, also die Serie ist auf keinen Fall irgendwie im Vorhinein entschieden. Das, nee. Es gibt auf jeden Fall Potenzial.
Ja, definitiv. Damit haben wir auch schon, Lieblingsserie haben wir eigentlich damit schon abgehakt. Ist ja. Jetzt die. Nee, freue mich auch drauf. Also gerade so, wenn die Qualität auf beiden Seiten einfach ähnlich hoch ist oder sehr, sehr hoch ist, eine Mannschaft vielleicht noch ein bisschen besser ist, vielleicht ein bisschen mehr Superstar-Power hat, die andere so ein bisschen mehr als Team funktioniert noch, wird es auf jeden Fall interessant. Im Endeffekt, wer hat es besonders schwer, ist dann halt auch, sind die Rockets, oder? Von den Favoriten in Anführungszeichen.
Ja, also ich würd halt Denver da irgendwie Denver, noch mit ja. Klammer mit reinnehmen, einfach weil ich mir bei den Nuggets nicht zu 100% sicher bin, aber also den härtesten Gegner.
Ja, eben, aber das ist ja eher aufgrund der, also weil, also das liegt ja eher an den Nuggets.
Ja. Quasi und, ja.
Nee, ich denke auch, dass da Houston eventuell die größere, also ja, dass Houston am Herzen getroffen hat. Ist natürlich auch bitter, dass sie dann auch so abgerutscht sind. Also vor 3 Tagen hätten sie noch an 2 enden können, wären damit nicht im Warriors Bracket gewesen und ja, würden jetzt gegen die Spurs spielen.
Wieso oft ist am Ende Paul George schuld?
Mr. Clutch.
Nachdem er vorher in seinem Leben und auch in allen vorherigen Leben noch nie einen Game Winner getroffen hat, in dieser Saison jetzt irgendwie 5 getroffen hat oder so, also ist relativ abgefahren, musste er das natürlich gegen Houston auch nochmal machen und hat damit das Bracket auf jeden Fall schön durcheinander gewirbelt.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man schon sagen. Also vor allem ist es ja für OKC dadurch wesentlich angenehmer gelegen. Also sie haben immer noch irgendwie relativ große Probleme und müssen mal gucken, dass sie überhaupt jetzt also selber wieder zu ihrer Stärke finden, aber im Prinzip ist der Weg für sie ja angenehmer, weil halt sowohl Houston als auch Golden State nicht in ihrem Teil des Brackets sind. Was wahrscheinlich die beiden Teams, die am meisten Ehrfurcht einflößen im Westen sind.
Zu Recht auch.
Würde ich auch meinen, ja.
Nee, auf jeden Fall. Also da, ich meine, andererseits, wenn du natürlich überlegst, wenn die Rockets in der ersten Runde gegen die Spurs hätten spielen müssen, Mike D'Antoni, Greg Popovich, gibt's ja auch eine Historie.
Ja, aber ich glaube, ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren. Also wäre natürlich lustig, wenn nicht, aber jetzt ist ja auch Manu nicht mehr da.
Ja,
also
gut, stimmt.
Jetzt kann man sich dann ja irgendwann nur noch darauf verlassen, dass irgendwelche Fledermäuse kommen und den Ball klauen, was ja durchaus vorkommt.
Auf jeden Fall.
Eigentlich ist das ein bisschen schade, ne? Dass bei Dirks letzten Spiel nicht auch noch ein paar Fledermäuse da waren, um irgendwie so einen gebührenden Abschied zu
machen. Man hätte sie aussetzen sollen in der Halle.
Denke auch.
Aber da hat mal irgendjemand wieder nicht mitgedacht. Der Hallenwart hat nicht mitgedacht. Beim nächsten Mal dann. Bandwagon, wen nimmst du?
Ich nehme jetzt einfach mal ganz stumpf Boston, weil muss ich eh machen. Und ich muss mir sowieso alles angucken, deswegen ist es in den Playoffs mit einem Bandwagon gar nicht mehr so leicht, weil ich, also irgendwie verfolgen muss ich sie ja alle.
So aus beruflichen Gründen, oder was?
Ja, gut. In der Tat.
In der Tat. Ja gut, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, aber ich nehme die Nets. Ich habe es schon gesagt, ich werde so ein großer Nets-Fan. Ich mag die Art, wie die spielen. Ich mag auch die Art, wie D'Angelo Russell spielt und ich bin sehr gespannt, was sie gegen die Sixers machen.
Außerdem willst du dir die Karten offen halten und nächste Runde wieder wen anders nehmen, nicht wahr?
So ist es. Bisschen Abwechslung schadet.
Vielleicht mache ich aber auch genau das, wenn Boston rausgeht.
Ja, aber das haben wir besprochen, dass das eher unwahrscheinlich ist.
Ja, das stimmt.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt. Wir haben das, also nachdem wir uns am Anfang bei den Herren Johnson und Nowitzki so ein bisschen verquatscht haben, haben wir das relativ flott durchbekommen. Kann jetzt natürlich sein, dass es inhaltlich ein bisschen gelitten hat, aber okay. Wobei.
Es ging ja jetzt auch erstmal darum, Tipps abzugeben.
Genau. Also, das haben wir souverän hinbekommen, würde ich sagen.
Ja.
Damit war's es und wir schauen mal, was so passieren wird am Wochenende. Samstag geht's los. Erstes Spiel ist 20:30. Das ist immer gut, solche Aussagen zu treffen, ohne sie direkt bestätigen zu können, ne?
Das stimmt. Schon sehr gut
vorbereitet. Ja, 20:30 ist es aber.
Siehst du mal.
Ja.
Vielleicht hättest du das einfach mit mehr Überzeugung sagen müssen.
Ja, stimmt. Aber dann, wenn ich dann gelogen hätte, wäre es ja blöd gewesen. Aber jetzt haben wir es. Gut, du wirst schauen. Wie gesagt, ich kann es ja leider nicht anschauen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch gerade irgendwie im Hotel oder es läuft in irgendeiner Sportsbar in Paris, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Wie gesagt, ich bin nämlich bei...
Sind es die Magic, die spielen? Dann könnte es nämlich passieren. Wegen Evan Fournier.
Evan Fournier, nee, sind die Nets tatsächlich gegen die 76ers.
Bitter.
Bitter, ja. Ich würde es tatsächlich sehr gerne anschauen, aber wie gesagt, die Freundin oder die Schwester meiner Freundin läuft den Paris-Marathon und die ganze Family trifft sich am Wochenende in Paris. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich haben werde, Basketball zu gucken. Von daher verlasse ich mich für nächste Woche auf den Kollegen Freaks, der mich dann, der ja, wie er gerade gesagt hat, sowieso alles gucken muss und mich dann perfekt auf den neuesten Stand bringen kann. Und euch natürlich auch.
Ich probiere es.
Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und viel Spaß jetzt am Wochenende bei den Playoffs. Genießt den Start. Der Start ist immer am schönsten, finde ich zumindest. Danach, ich meine, Ende kennt eh jeder. Von daher, oder auch nicht, wer weiß. Von daher, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Bereitet euch auf Samstag vor und hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Reingehauen.
Reingehauen.